Mit jedem Schritt dem eigenen Schicksal entgegen. Eine Klinge, ein unbekanntes Artefakt, das vom Himmel fiel. Ein Makel, der den Geist beeinflusst. Jeder einzelne Schritt ist notwendig, um an genau diesen einen Punkt im Gefüge von Raum und Zeit zu gelangen, an dem sich alles fügt. An dem alles zusammenkommt, sich das Schicksal erfüllt und sich alles zum Guten wendet. So man gut überhaupt definieren kann. Gut ist für mich das, was das Gefüge von Raum und Zeit schützt, was nicht zerstört, sondern erschafft. Etwas, das das Gewebe zusammenhält und es nicht auseinandertreibt und in Fetzen zurücklässt, sodass wieder Chaos herrscht. Etwas, das das Leben an sich schützt, die Existenz. Wir leben in unruhigen Zeiten. Jedes Opfer, das gebracht wird, jede Träne, die vergossen wird, jedes gebrochene Herz, jeder Tod, der gestorben wird, wird notwendig gewesen sein auf dem Weg zur Erfüllung eines individuellen Schicksals. Für alle Zeit, immer. Und sollte dem nicht so sein, dann fragen wir uns, was wäre, wenn?
Was wäre, wenn wir schon 5 Sessions hätten und das praktisch schon die Hälfte von diesem insane großen Abenteuer wäre, zumindest von diesem Arc?
Praktisch eine ganze Handvoll.
Oh mein Gott, 5 und 5 macht 10! Mathe! Und was wir heute aber nicht machen, ist Mathe, sondern wir reden über die 5. Session von unserer D&D-Kampagne. Dafür seid ihr wahrscheinlich hier, hoffentlich. Was? Oder halt, um Fabian zu gucken. Guckt ihn euch an. Wow.
Hallo.
Oh, damn.
Ihr guckt ihn euch an.
Oh, oh, oh. Jetzt habe ich auch so ein Ding.
Das ist heute mein fragestellender Co-Moderator, Koi. Ja?
Tut mir leid, dass ich mit ihm arbeiten muss heute.
Das passt schon.
Genau. Es ist wieder Was-wäre-wenn-Zeit. Das bedeutet, wir haben eure Fragen zur 5. Session gesammelt, zumindest einige davon, denn es waren viele. Es waren so verdammt viele, viel, viel mehr, als wir jemals hatten. Ich weiß noch, wir haben geschrieben an dem Tag, wo wir den Post gemacht haben, so, oh shit, das werden jetzt wirklich einige. Das war der Punkt, wo man merkt, so, das wird größer. An der Stelle auch nochmal vielen, vielen lieben Dank an alle, die dieses Projekt weiterhin supporten und die auch alle vielleicht neu dazugekommen sind. Denn in letzter Zeit, in den letzten Wochen, um genau zu sein, sind super viele neue Leute von euch reingekommen hier und haben es reingesappt. Denn mit eurer Hilfe haben wir es tatsächlich geschafft, wieder eine 1000er-Marke zu knacken. Zum Was wäre wenn. Wir haben nämlich 5000 Abonnenten erreicht. Wie geil ist das? Da finde ich, kann man schon mal... Das ist für euch. Für euch. Philipp tanzt sogar gerade in der Kamera.
Nice.
Damn, seht ihr die Movements?
Ja.
Also könnt ihr euch die vorstellen? Yeah.
Aber ey, wir haben jetzt eine ganze Handvoll Tausender. Wir haben eine Handvoll Sessions, eine Handvoll Tausender. Das ist nice.
Ich habe eine Handvoll Fragen.
Ja, das ist mehr als eine Handvoll. Vielen Dank an alle Fragesteller übrigens. Es waren sehr viele Fragen. Falls eure Fragen nicht drangekommen sind, dann tut es mir leid.
Ja.
Dann habe ich mich anders entschieden. Oder sie. Es hört sich gemein an, aber ich muss ein bisschen aussortieren. Es tut mir leid.
Ja, sonst wäre diese Was wäre eine Folge deutlich, deutlich länger und aufwendiger. Und ich glaube, auch vieles wird sich gedoppelt haben, denke ich mal.
Ja.
Deswegen sind die zusammengefasst. Wir gucken einfach mal. Also wie gesagt, nicht traurig sein, wenn eure Frage nicht rankommt, sondern habt ihr immer noch die Chance nächstes Mal. Und allgemein, Dankeschön für alle Einsendungen, würde ich sagen.
Genau so ist es.
Geil.
Und ich habe wieder versucht, das zu strukturieren etwas.
Yes.
Ja, einige Fragen sind zusammengefasst. Das heißt, es muss nicht unbedingt der genaue Wortlaut sein, den ihr in den Kommentaren hinterlassen habt. Ich nehme mir die Freiheit raus und zitiere frei.
Alrighty.
Steigen wir direkt ein.
Dann hätten wir wirklich den Einstieg von Chibusa Anime. Wenn Ayodin den Weisheitsrettungswurf nicht geschafft hätte, als die Gruppe anfangs runtergeklettert ist, was wäre passiert?
Ich stelle das mal als Frage. Weitere böse Einflüsterung? Ein Unfall, der Selena zustößt? Man weiß es nicht. Also man weiß es halt wirklich nicht, wie Philipp sich dann in dem Fall entschieden hätte, nicht wahr, Philipp? Mhm. Ja. das hätte ich dir dann auch tatsächlich überlassen. Und ja, bei solchen Dingen ist es halt, es sind die Aktionen der Spieler, darauf nehme ich im Normalfall keinen Einfluss, keinen besonders großen. Wenn, dann schubse ich gerne mal in eine Richtung, in dem ich Dinge impliziere mit Worten oder mit anderen Taten. Und dann können die Spieler versuchen, darauf entsprechend zu reagieren oder ihre Aktion daran auszurichten. Aber wie schon gesagt, das richtete sich ja sehr gegen Selena.
Ja.
Deswegen, es hätte alles Mögliche passieren können. Mir schwebte da eher ein unglücklicher Unfall vor, der natürlich so nicht passieren sollte. Ja, aber man möchte ja trotzdem diese Einflüsterung irgendwie mit reinbringen. Und es soll ja ein bisschen Spannungsmoment herrschen. Deswegen, alles ist möglich. Nichts muss, alles kann.
Alles ist möglich. Vor allem ist auch die Frage möglich, Friendship User Anime, Pumpkin und Sprudelwasser, was ist mit Bob? Bob ist tot, was meint ihr, was ist
ja,
mit Bob?
Ja, Moment, also meine Antwort darauf, ja. Bob ist tot.
Okay, gut.
Bob hätte nicht getötet werden müssen. Bob ist ein Monster, kein Tier. Kein Spielzeug.
Das ist wie so
Bob,
Kinder.
Bob frisst Leichen. Bob ist nicht cool. Bob hätte leben können, Bob hätte nur in Ruhe gelassen werden müssen. Seid nicht wie Bob. Ja? Fuckt keine Leute ab, die euch streicheln wollen. So. So, und es kam auch die Frage noch dazu, was mit Gar und Val war, ne, weil der sich ja nicht weiter eingemischt hat. Ja, Gar und Val hat im Kampf zugesehen, ne? Fassungslos. Weil die haben da gegen eine Kreatur gekämpft, der man leicht hätte aus dem Weg gehen können, man hätte Verletzungen vermeiden können. Ja, das war ein total unnötiges Risiko. Der steht da kopfschütteln und fragt sich, was mit den Leuten von der Oberwelt eigentlich kaputt ist. Ja, kein Wunder, dass der da nie raufgegangen ist und da geblieben ist. So, ja, da fragt man sich halt, die sind doch alle bekloppt.
Und als er hochgegangen ist, lag er sterben auf einmal dann in der Ecke.
Ja, genau. Also, so. Und dann haben die Bekloppten ihn mitgenommen. Also, was willst du machen? Der hat sich das Kopfschütteln angesehen.
Oh,
mehr nicht.
Mann, ey.
Also, das war komplett dumm, möchte man fast sagen. Dumm.
Herrlich.
Sorry.
Ja.
Das richtete sich gegen euch.
Rest in peace, Bob.
Also, ich glaube, Diego wollte ihn streicheln. Aber.
Kretze wollte auch helfen und anfassen. Und
ja, aber es ist ein Monster.
Ja, aber ein Liebesmonster. Es hat aus Liebe gebissen. Na, okay, anyway.
Ein Liebesmonster.
Dann wieder von Shibuya Anime. Kristen Miller, This Unstable Boy, Jesse Veloki, Maurice Gerlich und Kazu. Damn, was hätten die Dullis in den anderen Tunneln erwartet?
Das wisst ihr selber nicht mal, ne? Das ist großartig, oder? Wie sehr soll ich ins Detail gehen? Gott.
Ich weiß halt nicht, wie viel du davon wiederverwenden möchtest.
Also potenziell wenig. Okay. Wenig bis gar nichts. Also weiß ich natürlich noch nicht, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt und wo ihr euch hinbewegt, aber wenn, dann würde ich es eher abwandeln, weil das jetzt halt speziell auf diese Begebenheit gemünzt war.
Ja.
Also Weg 1 hattet ihr die Sklavenbucht, das war ja auch Garnwals Favorit, theoretisch gesehen.
Das war das, wo du auch am meisten mitgerechnet hast.
Genau, das war das, womit ich am meisten gerechnet habe, dafür war auch mitunter am meisten vorbereitet. Dann gab es Weg 2, das habe ich als den neu gehauenen Tunnel tituliert. Der hatte sich, ihr seid praktisch hinabgestiegen und der war an der Wand, an der ihr runter seid.
Ja.
Und da war ein relativ frischer Tunnel, den selbst Gar und Val nicht kannte. Dahinter hatte sich ein Troll verborgen.
Ooh.
Ja. Weg 3 war der verbotene Pfad, also das war dieser Purpurwurm-Tunnel, wo nur, ach nee, gar nicht wahr. Stopp, das ist eine Lüge. Der verbotene Pfad, den nur wenige Patrouillen passieren. Möchtest du wissen, was sich dahinter verborgen hätte?
Sure.
Dieser Pfad ist tatsächlich verboten durch die Matriarchen und das auch schon einen Ticken länger, weil ihr dahinter, beziehungsweise ihr hättet zuerst Flumps gefunden. Flumps sind fliegende, quallenartige Wesen, die über die Farbgebung ihres Körpers kommunizieren und sich halt verfärben. So, wenn sie Gefahr spüren, dann werden sie rot oder sowas. Ne? Wenn sie freundlich sind, werden sie grün oder neugierig ist halt blau oder sowas.
Wie ein Elden Ring.
Weiß ich nicht. Ja, kann gut sein. Und diese Flumps hätten euch mehr oder weniger in Richtung einer Höhle geführt. Einer relativ gut versteckten Höhle, wo eine Gefahr lauert.
Okay.
Dieser Gefahr hättet ihr begegnen und sie bekämpfen können.
Okay.
Statt, das wäre ein Ersatzkampf zu den Sklaven gewesen, genauso wie der Troll.
Ah, das wäre einfach eine komplette, also wäre jeweils eine andere komplette Session gewesen.
Der Troll wäre übrigens Koch gewesen.
Okay.
Der besonders gerne Dunkelelfen verspeist. Und wenn er dann so andere Elfen gesehen hätte, vielleicht wäre er auch interessiert gewesen.
Damn. Okay. Ja,
also, diese Gefahr, die sich dort befunden hätte, wäre ein Illithide gewesen.
Ah.
Ein Mindflayer.
Ja.
Zusammen mit, mit drei Dienern.
What the fuck?
Mit drei Dienern. Ein Goliath, ein Halbling, wenn ich mich richtig erinnere, und einem Drachengeborenen. Mit roten Schuppen. Den habt ihr verpasst.
Das ist nicht dein Ernst.
Doch, wirklich. Den habt ihr verpasst. Der ist dem Illithiden zum Opfer gefallen. Da hätte es auch noch zwei magische Items gegeben, wenn mich nicht alles täuscht. Hättet ihr finden können.
Das ist nicht dein Ernst.
Ja, doch, doch. Den hatte ich mit vorbereitet.
Aber nicht der.
Weiß ich nicht. Ob das der war? Naja, der vierte Weg war jedenfalls ein Erdkoloss.
Was?
Es ist halt eine Möglichkeit, wie er hätte unterkommen können, so weißt du? Das okay. ist ein Pfad, den ich für ihn beschritten habe. Wer weiß, vielleicht taucht er irgendwann später doch nochmal auf und ist nicht unter der Kontrolle eines Illithiden.
Ich hatte so Bock zu hören, was mit dem mal so ein paar Wortkrumm.
Ja. Wobei der ja auch komplett improvisiert war.
Ja, aber trotzdem, halt das klang fucking episch.
Ja. In dem Fall ist er halt einem Illithiden zum Opfer gefallen und ist sein größter Diener geworden, in Anführungsstrichen, größter Diener, also sein mächtigster Diener. Na, er hat natürlich einiges an seiner magischen Kraft verspielt gehabt, in dem Sinne.
Ich finde es abgefahren, dass du wirklich für jeden Tunnel irgendwie was hattest.
Ja, hatte ich. Weg 4 wäre halt ein Erdkoloss gewesen, das wäre eine kleinere Begegnung mit einem relativ großen Monster. Nichts Besonderes, theoretisch gesehen. Weg 5, der Purpurwurmtunnel, der als der Weg der Drin gekennzeichnet wurde, den hätte Gaunwal auf gar keinen Fall nehmen wollen.
Ja. Yeah.
Da war auch nichts weiter vorbereitet gewesen. Ich hätte euch dann einfach gegen ein paar Drin geschickt und ihr hättet wahrscheinlich sehr, sehr doll gestruggelt.
Ja.
Vermute ich. Und Weg 6, der Schartempel, da kam Diego ja her, da war nichts für vorbereitet, weil den hatten wir schon. Da war jetzt auch nicht so viel mehr los gewesen.
Vor allem hat er da ja auch alles schon gesehen.
Genau, und der Weg hätte eben auch nicht nach Sanimeras Ameras geführt.
Ja.
Das heißt, der Weg wäre sowieso passé gewesen. Danach hätte es da noch einige flexible Ereignisse gegeben, neben der Tiefengnomensiedlung. Also Bokla war ein flexibles Ereignis, was ich dann mir halt aus den dreien, die ich noch vorbereitet hatte, rausgepickt habe, als Kontrast zu dem, was wir halt vorher hatten. Und diese flexiblen Ereignisse wären eben diese Tiefengnomensiedlung gewesen, mit Bokla da drin. Eine Rauschmittelherstellungsanlage der Drow.
Okay.
Da wäre Vladri hergestellt worden. Da hättet ihr mehr darüber erfahren können. Und ihr hättet einige Kobolde befreien können. Das hätte ich allerdings nur genommen, hättet ihr vorher einen anderen Tunnel besucht gehabt. Weil wir haben natürlich den Kampf in der Sklavenbucht und das wäre auf einen weiteren Kampf hinausgelaufen in ähnlicher Form.
Ja.
Und das wollte ich eben nicht.
Okay. Alter, das ist abgefahren. Das hätte ich wirklich nicht erwartet.
Und dann eben die Flussüberfahrt. Die war relativ kurz und deswegen war die gut einstreubar.
Der also
die hätte ich überall mit reinpacken können.
Okay.
Genau, mit dem Aboleth. Ja, das waren so, also es gab insgesamt 1, 2, 3, 7 Ereignisse, die kann man natürlich auch noch anders hintereinander packen. Aber zum Beispiel der verbotene Pfad mit dem Illithiden dahinter und die Rauschmittelherstellungsanlage, das waren größere Ereignisse, die hätte ich nicht hinter die Sklavenbucht noch gepackt.
Yes.
Weil das eben viel zu zeitaufwendig gewesen wäre.
Wir haben uns ja auch extrem lange dort aufgehalten. Ich glaube, wahrscheinlich so lange, wie du erwartet hättest am Anfang.
Genau. Denk ansonsten wäre höchstwahrscheinlich auch noch was anderes mit eingestreut worden. Ich hatte euch zwischenzeitlich sogar gefragt. Das wurde am Ende rausgeschnitten. Ich habe halt gefragt, ob die noch weitermachen wollen oder ob sie direkt zur Stadt möchten oder ob wir das nächste Mal noch fortsetzen möchten. Wir haben uns dann dagegen entschieden und sind dann praktisch direkt zur Stadt gereist nach der Begegnung mit Bokla.
Weil wir gesagt haben, so, wir wollen dann eher auf dem Rückweg noch ein bisschen was, vielleicht so Kleinigkeiten haben.
Ja.
So. Yes! Krass! Also, Hut ab, dass du da wirklich für alles
was hattest. Da gibt es sehr, sehr viel, auch sehr, sehr viel, was eben liegen geblieben ist. Sehr viel Ausformuliertes. Vielleicht packe ich das mal. vielleicht können wir das noch mal in ein Gnadepaket reinpacken. Zu gegebener Gelegenheit. Das war so mein Plan damit,
das wird ziemlich geil,
unter Umständen damit noch zu verwirklichen. Oder auch für ein paar andere. Also vielleicht für ein niedrigeres Tier sogar als Feier zu den 5000. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken.
Finde ich ziemlich nice.
Irgendwann könnt ihr die Notizen sehen.
Haltet eure Augen und Ohren offen und schaut gerne bei Steady vorbei. Genau. Ne? Ist auch hier in der Bio verlinkt. Da wird es einen geilen Scheiß geben.
Gibt's auch jetzt gerade schon ein großes NPC-Paket. Habe mir sehr viel Mühe mitgegeben. Ich freue mich über Feedback, immer noch.
Yes, guck da unbedingt rein. Das ist wirklich geil geworden.
Danke.
Dann die nächste Frage von Charlie Cake. Was wäre passiert, wenn die Gruppe ganz zu Anfang den Schartempel aufgesucht hätte? Wäre es möglich gewesen, dort etwas über die Kräfte des Makels herauszufinden?
Darüber habe ich mir gar nicht so viele Gedanken gemacht, ehrlicherweise. Weil ich dachte, okay, Diego war eh da. Deswegen wird es höchstwahrscheinlich ziemlich irrelevant sein. Und Es wäre komplett improvisiert, aber vielleicht hätte Ayodin eine Vision von Char erhalten oder wäre der Versuchung, Selena Leid anzutun, dann stärker nachgegangen. Ich weiß es tatsächlich selber nicht. Da hätte ich mir auch spontan drum Gedanken machen müssen.
Und ich meine, Diego wäre wahrscheinlich eh so gewesen von wegen, ey, da komme ich gerade her, Leute. Da ist nichts sonst.
Ist sinnlos.
Ja.
Der war ja auch schon relativ ramponiert. Deswegen, ja.
Ja.
Also ich hätte mir gut vorstellen können, dass Chars Einfluss auf Ayodin sich vielleicht nochmal in irgendeiner Art und Weise verstärkt hätte. Aber es ist ja nun mal auch so, dass das Makel zu dem Zeitpunkt ja schon von sich aus diese Dunkelheit abstrahlt und dass er aus Ayodins Innerem herauskommt. Ja. Weil seine Verbindung zu Char wurde ja durch Selena getrennt mit Kallat. Deswegen, weiß man nicht. Hätte ich mir spontan überlegen müssen.
Yes.
Aber in so eine Richtung wäre es ungefähr gegangen.
Okay, und dann kommen wir zu dem Punkt, der danach kam, nämlich die Sklavenbucht. Und da ist die erste Frage von Jesse: Hätte Malik zum Beispiel Ayodin oder Kretze anstelle von Selena mitgenommen, wären sie trotzdem durchgekommen? Oder hat das nur geklappt, weil eben Selena mitgekommen ist?
Was ist deine Vermutung?
Ich glaube tatsächlich, hat es geklappt, weil Selena mitgekommen ist, weil das war halt schon ein sehr gewagtes Unterfangen, was sie da an den Tag gelegt haben. Und du hast ja schon mal so am Rande, ich glaube, das war nach einem Livestream, hast du mal gleich gesagt gehabt, so, wäre Malik wirklich alleine gegangen, wie er es ursprünglich wollte, und wäre tot gewesen.
Höchstwahrscheinlich, ja. Also ich gebe mal die Antwort auf die Frage, also wäre sehr, sehr unwahrscheinlich gewesen. Es hat vor allem funktioniert, weil die Helden erstens das Überraschungsmoment hatten und zweitens, vor allem zweitens, Selena als Drow-Frau verkleidet dabei war. Ohne diese respekteinflößende Erscheinung hätte Malik mit jedem anderen echte Probleme bekommen. Vor allem, weil seine Argumente und seine Geschichte im Zusammenhang eigentlich gar nicht mal so glaubwürdig, geschweige denn schlüssig waren. Die Drow waren nur leichtgläubig und sehr ehrfürchtig, was Selena anging. Und diese Leichtgläubigkeit resultierte eben auch aus relativ niedrigen Würfen meinerseits, bis auf ein paar Ausreißer, die dann eben...
Was nicht oft kommt.
Genau, was eben nicht oft passiert. Aber ich wollte es denen dann auch nicht zu leicht machen. Aber natürlich möchte man seine Spieler dabei auch belohnen, wenn solche Ideen im Raum fliegen.
Klar, und das hat ja auch eine der spannendsten und interessantesten Momente erzeugt.
Ja.
Aus unserer Kampagne, würde ich sogar sagen, nicht nur aus der Session, sondern...
Ja, aber wenn man mal ehrlich ist, als ich mir das jetzt im Video dann nochmal angeguckt habe und im Stream, so schlüssig war die Argumentation jetzt gar nicht mal. Wenn man ehrlich ist. So im Moment gefangen, ja, okay, da kann man sich das nicht alles so gut zusammenreimen, ne? Da fühle ich dann auch den Drow irgendwie. Aber wenn man sich das nochmal durch den Kopf geht im Nachhinein, dann, boah, ja, irgendwie, weiß ich nicht. Also hätte Drow-Hauptmann darüber eine Nacht schlafen können? Ich glaube, das wäre schon sass gewesen. Ich glaube, das wäre schon sehr sass gewesen.
Nächsten Morgen macht es auf. Wait a second.
Ja, ja. Aber es war schon eine gute Idee.
Ja.
Also, und wurde auch sehr, sehr gut ausgeführt, hat sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen Props dafür an Janis und auch an Cindy. War auch sehr schön ausgespielt und hat für einen super spannenden Moment gesorgt.
Yes.
Und praktisch eine kleine Solo-Episode für die beiden.
Tatsächlich, ja. Ich habe ja schon mal erwähnt, aber intern haben wir die immer die Malik-Cindy-Episode genannt. Weil bis auf die kleine Diskussion am Anfang gab es ja eigentlich auch nichts von den anderen. Es war einfach nur so deren kleines Solo-Adventure. Die nächste Frage von Osario. Wie wäre der Plan verlaufen, wenn Malik sich wirklich als Sklave unter die anderen Sklaven gemischt hätte?
Also wahrscheinlich hätte Malik aus dem Inneren heraus versucht, eine Revolte anzuzetteln. Da würde ich jetzt zumindest mal von ausgehen. Auch hier ist es fraglich, ob die Drow nicht mitbekommen hätten, dass plötzlich ein Sklave zu viel dort ist. Weil die führen ja doch Buch.
Ja.
Ne, die checken das ab. Die haben jetzt Pause, die kommen zurück. Mal gucken, wie viele da kommen.
Ja.
Und wie viele jetzt wieder im Steinbruch sind. Ja, wenn dann plötzlich einer mehr da ist, ist es vielleicht dumm gelaufen. Dann wird sich das vielleicht nochmal näher angeguckt. Wie kommt der auf einmal her?
Wehen im Haar.
Ja. Das hätte ihn vielleicht als Spion enttarnt und den Kopf kosten können. Oder eine direkte Überfahrt in die Stadt, wo er dann verhört worden wäre. Als Anführer der Sklaven war Brom aber unabdingbar für die Ausführung des Plans, weil nur er die Autorität und Kraft besitzt, um eine solche Revolte durchzusetzen. Das heißt, Brom war da auch wirklich ein essentieller Bestandteil von.
Mhm.
Und es war auch von mir, von meiner Seite aus die ganze Zeit so geplant, dass Brom eben dafür maßgeblich beteiligt sein soll.
Okay.
Ja.
Nice.
Und ich glaube, viele haben ihn so lieb gewonnen, dass er später sicherlich nochmal auftauchen wird.
Ich habe den auch sehr schnell lieb gewonnen. Und ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass es bei Leuten aller spätestens dann bei der 14. Folge triggert auch. Weil 13. hat man nicht viel von ihm gesehen und gehört. Da haben auch nicht viele Leute über ihn gesprochen, tatsächlich. Aber die Unterhaltung zwischen Vex, Malik und ihm hatte, aber dann noch diesen kleinen Einschub von Ende 14 zwischen den dreien in dieser Hütte war geil. Und spätestens dann im Verlauf des Kampfes ist er halt so richtig auch bei den Zuschauern.
Ja, und Episode 15 tut ja Übriges dazu.
Ja.
Ich glaube, das liegt auch sehr krass an der Hintergrundgeschichte des Underdogs einfach, des dauerhaften Underdogs, der nicht viel hat, der beinahe gar nichts hat.
Ja.
Weder Familie noch Freunde. Höchstwahrscheinlich sehr, sehr viele Feinde, was nicht unbedingt was Gutes ist.
Ich habe, by the way, mal ganz kurz tatsächlich bei der Szene, wo alle so emotional wurden, habe ich die Musik mal ausgetauscht. Und man kann tatsächlich die Szene zu einer sehr lustigen machen.
Mhm.
Die Musik und die Atmosphäre hat so viel ausgemacht letztendlich.
Ja.
Weil die Art von Malik war halt so drüber. Und das heißt, man hatte die Wahl, halt so mehr in die Richtung von Brom zu gehen im Edit oder mehr in die Richtung von Malik.
Mhm.
So, also das fand ich irgendwie interessant, aber noch so ein kleiner Einschub, weil man hätte die Szene auch sehr lustig machen können tatsächlich. Und letztendlich glaube ich so, eure Interaktion und die Geschichte dann in Kombination mit der Musik haben so eine richtig schön emotionale Atmosphäre erzeugt.
Auch,
Und ich glaube auch die erste richtig traurige Szene. So.
Können wir das eine Mona Lisa-Szene nennen?
Mona Lisa-Szene.
Ja. Ah, musikalisch so, ne? Ja. Das ist eine musikalische Mona Lisa,
ja,
oder?
Ja, finde ich nicht schlecht.
Ja. Find ich nice. Ich finde die Bezeichnung eigentlich ziemlich cool.
Finde ich gut.
Find ich auch gut.
Sehr
schön, nächste Frage.
Ja, von Charlie20, Pumpkin, Sprudelwasser, Lurin und Togaluka. Was wäre, wenn Malik alleine gegangen wäre? Wäre der ganze Plan dann nach hinten losgegangen? Hätte die Gruppe sich dann entscheiden müssen, ob sie Malik retten oder ihren eigentlichen Plan irgendwie anders durchsetzen? Durchsetzten.
Durchsetzen. Habe ich da einen T zu viel drin?
Das durchsetzen.
Das macht nichts. Ja, der Plan wäre nach hinten losgegangen. Sagen wir ehrlich. Malik alleine hätte da keine Chance gehabt. Also der wäre in Gefangenschaft gelandet oder noch wahrscheinlicher umgehend getötet worden, weil was will der da?
Fand ich einige bei TikTok so, ja, Malik hat das geschafft, alles gut. Malik hat das auch alleine gemacht.
Malik hat das nicht alleine geschafft. Sagen wir mal ganz ehrlich, Malik hat das nicht alleine geschafft.
Der
kann noch so überzeugt von sich selbst sein. Der hätte das nicht alleine geschafft. Also spätestens, wenn der Magier dazugekommen wäre, ja, und das wäre er, früher oder später, wäre es vorbei gewesen.
You heard it.
Ich kann es garantieren.
No, you heard
it. Und ich glaube, ich habe es auch schon in einer der Pausen gesagt, habe ich zu Janis gesagt, Digga, ich hätte dich getötet.
Yeah.
Ich hätte dich einfach umgebracht.
Und Janis hat dann gesagt, ach, ich hätte anders gewürfelt und sowas.
Ja, sehr viele in der 20s hätten dich vielleicht gerettet, aber so nicht, nein.
War ja auch nicht seine Net-20-Session, muss man ganz ehrlich sagen.
Nee, das ist richtig.
This Unstable Boy und Kazu fragen, was wäre passiert, wären Selena und Malik bei diesem ganzen Schauspiel aufgeflogen?
Ja, ähnliches Spiel. Gefangenschaft, Hinrichtung, Verhör in Sanim Ras Ameris, Fragezeichen. Eine Rettungsaktion der restlichen Gruppe, sehr wahrscheinlich. Allerdings hätten auch hier die Sklaven mobilisiert werden müssen, um gegen die Übermacht überhaupt anzukommen.
Ja.
So, weil es waren relativ viele Drow, ihr hattet zwei Hauptleute.
Hm.
Brom war unbewaffnet zu dem Zeitpunkt.
Der Magus.
Der Magus war noch da. Ihr wärt einer weniger gewesen, höchstwahrscheinlich.
Mhm.
Deswegen, es wäre nicht sehr schön geworden, sagen wir es so. Nee, ihr wärt sogar zwei weniger geworden.
Ja.
Ne? Das war mit Selena und Malik. Ja, ihr wärt zwei weniger geworden.
Geworden Wesen.
So.
Veloki fragt, was wäre passiert, wenn sie in der Sklavenbucht wegen Selenas Getrampel entdeckt worden wären?
Also der Kampf wäre wesentlich früher ausgebrochen, logischerweise.
Ja.
Das Überraschungsmoment wäre komplett weg gewesen.
Der Vorteil wäre einfach gone.
Genau, der Vorteil wäre gone. Es wäre keine Absprache mit Brom zustande gekommen, keine richtige.
Ja.
Na, das wäre auch nochmal eine Sache gewesen. Man weiß nicht, ob die Drow vielleicht die Sklaven sogar benutzt hätten und sie gegen euch geschickt hätten. Weil es kann ja auch genauso gut sein, ey, da kommen andere, die wollen euch auch gefangen nehmen oder noch schlimmer, die wollen euch töten da einfach nur.
Klar.
Das sind irgendwelche Mörder-Hobos, die da ankommen. Man weiß es nie, wer da gerade kommt. Also das hätte in einer absoluten Katastrophe enden können und vor allem, weil die Sklaven eben auch nicht auf den Kampf vorbereitet gewesen wären.
Ja. Yeah.
Selbst wenn man die Revolte hätte irgendwie noch anstiften wollen, die wären erschöpft gewesen, die wären unvorbereitet gewesen, hätten gar nicht gewusst, was sie tun sollen. Das wäre katastrophal gewesen.
Makes sense. Kazu fragt, hätte Malik Brom auch so sehr verärgern können, dass er nicht mitmacht oder sie sogar an die Drow verrät?
Finde ich persönlich unwahrscheinlich, so wie ich Brom gespielt hätte und so wie ich ihn verkörpern würde, weil Brom weiß, dass er von den Drow keine Gnade oder Boni zu erwarten hat, wenn er Malik verrät oder ähnliches. Die meisten der Drow sind nicht mal in der Lage, überhaupt in irgendeiner Art und Weise über sein Schicksal zu entscheiden.
Mhm.
Deswegen, der Hauptmann kann halt sagen, ey, köpft ihn. So, und
Ja.
ja, gut, was der würde ihn trotzdem nicht freilassen. Ja, selbst wenn er da irgendwie was verrät oder was auch immer. Brom hätte sich daraus keinen Vorteil versprochen. Wieso sollte er Malik und den Rest also verraten? Du warst ja auch noch mit dabei, mit Vex. Hättest deeskalierend wirken können, genauso wie Garon Val, der in dieser Szene eben Teil meines Plans war, als Backup-Plan sozusagen, um noch ein bisschen Infos mit einzustreuen, um euch eine kleine Richtung weiterzugeben.
Deswegen ist er hinterhergeschlichen.
Genau.
Ja.
Und eben um auch Brom nochmal davon zu überzeugen, dass ihr die Guten seid und dass nicht alle Drow schlecht sind.
Ja.
Das war eben auch nochmal so ein Ding.
Kasu fragt, hätte man noch weitere NPCs in der Mine kennenlernen können, beziehungsweise hast du dafür welche vorbereitet?
Was denkst du?
Vielleicht noch so ein, zwei Leute?
Nee, tatsächlich gar
Tatsächlich gar
nicht.
keine.
Nee, war nur Brom mit Namen und Geschichte vorbereitet. Die restlichen NPCs wären improvisiert gewesen.
Ja, okay.
Ich wusste eben nur, wie viele NPCs welcher Spezies und welches Geschlechts dort sind. Die habe ich euch, glaube ich, auch beinahe alle beschrieben, wenn ich mich richtig erinnere. Das waren halt einige Arakokra, Tieflinge, Menschen. Ein paar Zwerge waren, glaube ich, mit dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, Elfen hatte ich da bewusst gar nicht mit reingepackt, weil Elfen aus dem Hochforst oder auch allgemein Elfen immer in die Hauptstadt gebracht werden, weil es eben Edelsklaven sind
Ja.
als Erzfeinde. Deswegen auch tatsächlich nur diese Völker dort, die Drow dann eben als niedere Arbeitsvölker ansehen.
Genau, deswegen kann man sich ja auch denken, wo jetzt dann die jeweiligen Elfen gelandet sind aus Minas Galada, die Deo
Genau.
sucht. Da sind wir auf dem Weg.
Genau.
Dann kommen wir zu dem Über Punkt Kampf, Thema Kampf von Lurin und Kasu. Die Frage, wäre es möglich gewesen, dass Sir Bowie bei seiner heroischen Tat stirbt und die Schlacht nicht überlebt? Ist Bowie stark?
Ja, es ist immer möglich, dass NPCs sterben. Ich behalte mir NPC-Tode immer vor. Aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Was kommt eine ähnliche Frage noch zu Brom, bin ich bei der Meinung. Und nein, Bowie ist ein Eichhörnchen. Also er ist halt literally ein Eichhörnchen. Ein intelligentes Eichhörnchen, das sprechen kann, aber er ist ein Eichhörnchen. Ich habe halt sehr gut gewürfelt und die normalen Drow waren nicht die stärksten Gegner.
Ja.
Deswegen hat er ihn gewonnen.
Aber
Und
so
dafür hat
ein
er eben auch
geiler
die,
Moment.
da, dafür hat er eben auch die zwei Sechsen gebraucht.
Ja.
Also alles andere wäre ein anderes Ergebnis gewesen.
Die Sterne standen einfach sehr gut,
Ja.
dass das Killer-Eichhörnchen, was ganze Zeit diese ganzen Sprüche macht, tatsächlich auch in seinem ersten Move in dem Kampf jemanden einfach direkt umnietet. Also besser hätte es gar nicht laufen können. Das war einfach so ein cooler Moment und den haben wir deshalb auch so gefeiert. Ja.
Ich fand's sehr schön.
Ich auch. Ich habe mich da so drauf gefreut. Vor allem, ich wusste ja auch zum Zeitpunkt der Session nicht, dass damit praktisch die Folge öffnet. Ich weiß ja
Ja,
zum Ende der Session nicht
das
genau,
stimmt,
wie ich
ja.
die Folgen aufteile. Das merke ich ja meistens erst im Schnitt, wie es am meisten Sinn ergibt.
War ein guter Opener.
Ja, in
Ja,
den ersten 3 Minuten direkt alle
definitiv.
so.
Auf jeden Fall.
Chibiusa, Anime, Jesse, Wankelmut, Sprudelwasser und Kasu fragen, was wäre passiert, wenn Celyna doch den Schlachtruf ausgerufen hätte und ein Drow entkommen wäre? Das war
Das,
für Duorden, ne?
ja, genau. Das hätte ich sehr, sehr interessant gefunden. Das hätte wohl Folgen auf die politischen Geplänkel im Menzoberranzan gehabt. Ein aufsteigendes Haus, das von einem in Ungnade Gefallenen angegriffen wird, ist eine interessante Ausgangslage. Das Haus Duurden ist auch kein unbedingt abwegiger Verbündeter, da es natürlich an seinem eigenen Machterhalt interessiert ist. Maleks Geschichte, sich mit den Geistnetzwebern verbünden zu wollen, um gemeinsam in der Hauptstadt einen hohen Posten zu bekleiden, ist daher gar nicht mal so abwegig. Ein Verrat dieses Vorschlags impliziert wohl eher, dass sich die Duurden kleinere Häuser einverleiben und die Macht über sie ergreifen wollen, um in Menzoberranzan so wieder an Ansehen zu gelangen. Macht durch Masse. Und damit politisches Gewicht. Und unter Umständen mächtige magische Artefakte, die sich in kleineren Häusern befinden.
Okay.
So, und Haus Duurden eben als absteigendes Haus, die Geistnetzwebe als aufsteigendes Haus, die sich vielleicht zusammentun, wäre vielleicht gar nicht mal so abwegig.
Ja,
Könnte
klar.
man machen, könnte man denken. Auch wenn die Sklavenbucht dafür natürlich ein etwas schädiger Ort ist, um das anzusprechen.
Schädig.
Schädig. Schattig, ein schattiger Ort. Aber im Unterreich ist es überall schattig, ne?
Es ist bloß mal, es ist dunkel, es ist kalt und es
Ja.
ist feucht.
Oh ja, Baby.
Kasu fragt, wie stark ist Brom und hätte er im Kampf sterben können? Das war die Frage wahrscheinlich, die du gerade meinst.
Moment, ich habe gerade meinen Dings verloren. Ja, genau, das war die Frage, die ich meinte.
Oh, ich habe eine
So,
übersprungen, die machen wir gleich.
ah, Ah ja, okay, sorry. Alles klar. Das macht nichts. So wie jeder Charakter hätte auch Brom sterben können. Da ich allerdings NPC-Kämpfe eigenständig verwalte und diese nach gut Dünken im Outcome bestimme, sind Tode oder Nahtoderfahrungen von NPCs meistens der Dramatik oder meiner eigenen Planung geschuldet. Dass NPCs zufällig sterben, sollte nur durch das direkte Einwirken der Gruppe geschehen. Entweder, weil sie falsche Entscheidungen treffen oder sie die Umstände dorthin geführt haben. Mhm. Also im Normalfall sterben bei mir NPCs, die für die Gruppe kämpfen, eher selten aus Zufall heraus, weil ich diese Kämpfe eben nicht auswürfel, sondern weil ich tatsächlich damit plane. Ja. Weil ich möchte, dass NPCs, die in irgendeiner Art und Weise Gewicht bei euch haben, ich möchte, dass deren Tode auch Eindruck hinterlassen. Das soll nicht einfach so nebenbei abgehandelt werden. Ich würfel es nicht aus, weil das ist mir einfach viel zu viel Aufwand. Ja. Das mache ich nicht. Ja.
Das wäre auch so, wenn so ein Pleb-Draw einfach Bowie weghaut, wäre auch der Impact halt
genau,
bescheuert gewesen. Ja, so.
Richtig. Also. Das muss halt ein dramatischer Abgang werden. Alles andere finde ich ungerecht. Das, ja. Dem Charakter gegenüber, der Gruppe gegenüber und euch als Zuschauern auch. Das wäre, ja, das wäre doof. Und ja, Brom ist relativ stark. Man darf nicht vergessen, der hat sich in einem One-on-One letzten Endes gegen einen Hauptmann gemessen. Mhm. Brom ist stufentechnisch etwas über euch. Ein kleiner okay. Ticken zu dem Zeitpunkt.
Interesting. Chibiuse Anime und Wankelmut fragen, wo war Bowie die Zeit zwischen seinen beiden Angriffen? Warum hat Gar und Val nicht mitgekämpft und was hat er gemacht?
Bowie war irgendwo und nirgendwo. Er wird mit Sicherheit einige Sklaven während er Kämpfe gegen die Drow unterstützt haben. Ja, den haben wir dann irgendwann ausgelassen in diesem Kampf. Das ist der Tatsache geschuldet, dass er halt relativ klein ist und man ihn nicht unbedingt überall immer rumwuseln sieht. Yeah. Deswegen ist diese Beschreibung, ihr seid selber auf den Kampf fokussiert, ist diese Beschreibung halt auch irgendwie hinfällig und darf gern ein Mysterium bleiben, finde ich.
Man sieht es auch tatsächlich, wenn man auf die Karte, auf der Karte achtet, dass er ganz kurz irgendwann ausgegraut ist und dann nach einer Zeit einfach verschwunden ist.
Genau. Ja. Es weiß halt keiner, wo er hin ist. Ja. Er ist irgendwo langgejuckelt, hat sich vielleicht ein paar Fersen geschnappt, in die er reingeschnitten hat, ja, wenn es gerade gepasst hat. Und dann ist er eben für den letzten Hauptmann wieder aufgetaucht, was ich sehr schön fand. Es hat halt diese inhaltliche Klammer geschlossen zum Start des Kampfes. Fand ich eben sehr schön.
Total.
War super. Ich glaube, euch hat es auch sehr viel Spaß gemacht, deswegen.
Ey, mega.
Da gab es noch eine Anschlussfrage, warum hat Gar und Val nicht mitgekämpft und was hat er gemacht? Gar und Val hatte keine Rüstung mehr. Also ja. Die hat Malik ja mitgenommen für seine Tarnung und hat sich den Kampf aus sicherer Entfernung angesehen. Wäre jemand entkommen, hätte er außerdem befürchten müssen, dass er erkannt wird und noch vor dem Betreten von Sanim Ras am Eris verhaftet wird.
Yes. Also gibt doch von Sinn mit der Rüstung, sonst
ja.
Wäre halt auch schnell mal one.
Er hätte ansonsten höchstwahrscheinlich teilgenommen, aber so hat er halt ein Auge auf alles gehabt und konnte eben sogar auch noch einen Blick drauf haben, ob irgendjemand ankommt und irgendwas berichten könnte. Ja. Ja, es liegt natürlich nur ein Boot da, aber die Drow kennen auch noch andere Wege, auch wenn die vielleicht gefährlicher sind.
Wankelmut und Kazu. Ich hoffe, by the way, dass das Kazu ist, weil ich glaube, ich habe den Namen immer so ausgesprochen, kann auch Katsu sein. Ich hoffe, dass, ich weiß nicht, mein Kopf macht Kazu aus. Wankelmut und Kazu schreiben, ist die Gruppe aktuell unterlevelt oder warum mussten die Hauptleute und der Magier so heftig nach unten angepasst werden? Warum waren die normalen Drow so schwach? Auch die Monster auf der Bootsfahrt und im See waren ja extrem stark. Abgesehen davon, DM, wann Level up? Die sind ja ewig auf Stufe 4. Sind wir so ewig auf Stufe 4?
Nein, ihr seid am Ende von Session 2 aufgestiegen.
Ja. Yeah.
Und das sind jetzt also Session 3, 4 und 5.
Yeah.
Jetzt kommt noch die 6. Ihr habt ja am Ende von 5 keinen Aufstieg gehabt und danach gucken wir mal weiter.
Yeah.
Also weiß ich nicht. Also
im Sinne von ewig, viele D&D oder allgemein Pen and Paper Sessions von anderen Spielern, sag ich jetzt mal, die laufen ja auch super, super lange, bis überhaupt ein Level ab. Also auch über Monate und Jahre.
Ja. Ja, also ihr wart nicht underlevelt. Die Hauptleute und Magier sind aus dem Monster Manual und an die Gruppe angepasst worden, weil die beiden mit den Helden sonst höchstwahrscheinlich den Boden aufgewischt hätten. Das mache ich öfter, also nicht mit den Helden den Boden aufwischen, sondern die eben entsprechend skalieren. Weil das Monster Manual eben nicht alles hergibt, was ich brauche und herunterstufen ist einfacher als komplett selber machen, logischerweise. Ein einziger Seiler, also der Roper, den ihr auf dem Boot dann euch gegenüber hatte, der Male gegriffen hatte, Wäre nicht die Herausforderung gewesen, vor allem nicht mit einer so großen Gruppe. Da es recht statische Wesen sind, war die Begegnung vor allem für den Schock gedacht und um die Gefahren des Unterreichs zu zeigen. Niemand ist irgendwo völlig sicher. Der Aboleth ist genau wie der Seiler zu werten, wobei der Seiler hätte bekämpft werden können, der Aboleth hätte kurz einen Prozess mit der Gruppe gemacht.
Mhm.
So, weil der ist eben ein Challenge-Rating, da solltet ihr... Dustin sagt immer, wenn man eine Sechsergruppe auf Stufe 5 hat, können die theoretisch gesehen mit der richtigen Taktik, der richtigen Vorbereitung und der richtigen Ausrüstung jedes Monster besiegen. Auf Stufe 5 hättet ihr das höchstwahrscheinlich schaffen können, wenn ihr vorbereitet gewesen wärt, nicht in seinem Territorium gewesen wärt und eben auch entsprechend ausgerüstet gewesen wärt.
Mhm.
Das heißt, Heiltränke, magische Artefakte, was auch immer, volles Leben, volle Spellslots und so weiter und so fort, dann hättet ihr ihn vielleicht schaffen können.
Okay.
Unter Verlusten, also wirklich tot dann.
Tode.
Mhm. Ansonsten hat so ein Aboleth ein wesentlich höheres Challenge-Rating als für die aktuell gedacht. Das war der Schockmoment. Es gibt sehr, sehr große Dinge im Unterreich, die sehr, sehr gefährlich sind. Das ist eben Worldbuilding, was ich gerne mal betreibe. Na, einfach euch vorführen, okay, es gibt da draußen noch sehr viel mehr.
Ja.
Weil es ist unlogisch, dass ihr einfach immer nur Goblins oder sonst irgendwas begegnet.
Klar.
Na, man muss halt auch die großen Dinge zeigen und ihr könnt diesen großen Dingen aber auch gerne entkommen. Ihr müsst euch denen nicht stellen.
Ja.
Ja, wann Level Up werdet ihr sehen? Demnächst,
genau.
Vielleicht, man weiß es nicht.
Und was man auch sagen muss, Level 5 gilt auch für, also zumindest was ich weiß, und unter D&D-Spielern als eines der größten Level-Ups überhaupt, weil der Sprung so extrem ist von den ganzen neuen Sachen, die man bekommt.
Ist ein Power-Spike, genauso wie Level 11 und 16.
Ja, also 5, 11 und 16 sind die größten Sprünge. Da werden die Charakter ein großes Stück nochmal stärker. So, deswegen.
Ja. So, und die normalen Drow, die da waren, das waren eben die ganz normalen Drow aus dem Monster Manual, die einfache Soldaten darstellen, nicht mal Soldaten, sondern einfach nur grundausgebildete Kämpfer. Das
ja.
ist halt Bodensatz der Gesellschaft. So, geht da ins Sklavenlager und schaut, dass die keine Revolte anzetteln.
Ja.
Wenn er stirbt, ist mir scheißegal. So, macht das halt. Also die haben keine besondere Ausbildung genossen oder sonst irgendwas. Die waren dafür da, einfach um ein bisschen Masse zu bieten und keine zu große Herausforderung zu sein.
Mhm.
Das ist einfach nur, ihr sollt ja auch eure Momente haben. Ihr sollt nicht nur den dicken Brocken begegnen, die ihr mühselig niederkloppen müsst, sondern ihr sollt ja auch eure coolen Momente haben,
ja.
wo ihr einem Draw einfach von hinten die Kehle aufschneiden könnt und der kippt tot um. Solche Momente wollen wir auch haben. Das ist halt so diese Balance aus Herausforderung bieten und den Spielern einen Reward geben, coole Momente bescheren, sodass sie Spaß daran haben, zu würfeln, gute Ergebnisse zu haben und nicht nur festzustellen, okay, ich habe zwei Net 20s gewürfelt und der steht noch immer da.
Mhm.
So, was soll das?
Ja.
Na, und bei solchen Gegnern kann ich halt flexibel sein und sagen, ja, okay, der hat eigentlich 12 Leben. Mein Spieler hat jetzt 10 Schaden gemacht mit einem Crit. Ne, war nicht der beste Wurf, aber ich lasse ihn jetzt trotzdem tot umfallen.
Ja.
Weil, ey, das ist ein cooler Moment.
Zum Beispiel mit einem Pfeil direkt zwischen die Augenbrauen.
Richtig.
Wackelmut und Kasu. Nee, nur Kasu fragt, sorry, ich war bei der anderen Frage. Kasu fragt, warum wurden Brom und die anderen Sklaven nicht einfach den Weg zurückgeschickt, den die Gruppe gekommen ist? Vielleicht auch zum Schar-Tempel, denn von dort kämen sie nach Minas Galadar zu den Elfen und auf dem Weg und am Tempel war niemand. Die Elfen hätten den Tempel womöglich untersucht.
Das ist eine Frage, die ich gefühlt schon mehrmals gelesen habe, aber noch nie in der Ausführlichkeit beantworten konnte. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hatte Jannis das auch ein paar Mal nachgefragt und ich weiß auch nicht, ob es alle innerhalb der Gruppe richtig verstanden haben. Auf dem Weg zurück ist unklar, ob die Drin und oder Drow an der Oberfläche, die gegen die Ara und Odysseon gekämpft haben, ob die gewonnen haben.
Mhm.
Wenn die gewonnen haben, dann kommen die höchstwahrscheinlich wieder zurück. Selbst wenn sie verloren haben, kann es sein, dass einige von denen flüchten. Und wenn es Drin sind, dann haben die Sklaven, die sehr dürftig bewaffnet sind und wenig Ausrüstung und wenig körperliche Kraft noch haben, weil sie eben ja seit Wochen und Monaten vielleicht da unten am Schuften und Ackern sind, vielleicht krank sind, und Brom eben keine Chance gegen die Drin.
Mhm.
Na, also das muss man sich halt vor Augen halten. Das wäre ein reales Risiko, auch wenn man über diesen Weg vielleicht sehr, sehr leicht rauskommt. Deswegen das Abraten von diesem Rückweg. Die Elfen in Minas Galada waren damit beschäftigt, den Mondbrunnen wieder zu reparieren, nachdem der Überfall vorüber war. Außerdem kamen die Drin nur an die Oberfläche, weil sie sehr gut klettern können. Ne, das sind halt halb Spinnen und die mussten ja diesen Tunnel, der senkrecht hoch geht in Richtung Mondbrunnen, die mussten ja irgendwie hochklettern.
Ja.
Das schaffst du als so Normalsterblicher nicht so einfach. Selbst mit der Gravitation, die auf der Hälfte des Weges vielleicht umgedreht ist, aber du kannst ja trotzdem keine senkrechte Wand hochgehen und die haben keine Kletterausrüstung.
Auf der Länge.
Also das funktioniert halt nicht. Ohne großartige Kletterausrüstung, die maßgeblich schon etwas professionell sein sollte, weil einfach so steile Wände erklimmen, das tust du nicht, hätten die Sklaven da eigentlich keine Chance gehabt, durch den Mondbrunnen an die Oberfläche zu gelangen. Und ich glaube, die Elfen wären davon ehrlicherweise auch nicht so begeistert gewesen. Und Punkt, der noch dazu kommt, die Drin hätten auch jederzeit zurück in den Schartempel kommen können.
Ja.
Also es gab halt einen wesentlich sichereren Weg.
Definitiv. Dann kommen wir jetzt zu dem Oberpunkt auf dem Wasser.
Yes.
Von Sohn Spadas, oh Gott, SW69M.Z, ist glaube ich ein Name. Was wäre passiert, wenn die Tentakel ein anderes Gruppenmitglied nach oben gezogen hätte, wie zum Beispiel den Hintersten auf dem Boot? Hätten sie das Mitglied retten können? Was wäre passiert, wenn Iodine der Tentakel überhaupt keinen Schaden hätte zufügen können? Hätte sie Malik dann trotzdem losgelassen?
Natürlich hätte das Mitglied der Gruppe gerettet werden können. Das steht euch ja völlig offen.
Ja.
Das ist ja eure Entscheidung, wie was ihr wann macht. Ein bisschen Dramatik schadet außerdem nicht. Man muss nur wissen, wie man die Gruppe oder Einzelne dort wieder rausbekommt. Gaon Val weiß, wie man einen Seiler bearbeitet, damit dieser sein Opfer wieder freilässt. Und Brom wäre mit Sicherheit stark genug gewesen, die Tentakel im Notfall durchzutrennen. Dabei darf man aber nicht vergessen, diese beiden letzten Auswege, diese beiden Punkte sollte man nur als letzten Ausweg nutzen, weil letzten Endes seid ihr ja die Helden der Geschichte und nicht die NPCs. Mhm. Deswegen, ihr sollt ja initial erstmal die Möglichkeit haben, das Problem zu lösen.
Ja.
So, und das mag manchmal komisch rüberkommen, aber man muss sich dabei dann eben vorstellen, okay, Brom und Gaon Val waren vielleicht ganz vorne auf dem Boot und waren initial gar nicht in Reichweite für den Seiler, um den zu erreichen. Ihr anderen standet drumrum, konntet Malik schnell festhalten,
ja.
Konntet dann auf die Tentakel einhauen. Und so gibt man den Spielern dann eben die Möglichkeit, dort zu reagieren und auch die Helden der eigenen Geschichte zu sein. Und man muss für solche kritischen Situationen, wo es wirklich halt sein kann, dass durch einen unglücklichen Wurf oder ähnliches ein Gruppenmitglied unbeabsichtigt verstirbt, dass man das frühzeitig auch wieder rausholen kann durch irgendwelche Möglichkeiten. Und dazu sind eben solche NPCs manchmal da.
Ja.
Na, und Gaon Val kennt sich aus, Brom ist relativ kräftig. Es hätte schon irgendwie geklappt, auch wenn jemand weiter hinten runtergerissen worden wäre.
Ja, nur wie du das sagst, als letzter Ausweg. Ne?
Genau, als letzter Ausweg wären die beiden da gewesen. Das hätte man schon irgendwie hinbekommen.
Ja.
Und die Gruppe ist ja auch nicht von schlechten Eltern. So,
yeah!
Da gibt's schon irgendwas. So Not verwandelt sich Kretzer einfach in einen Wal.
Alle ertränken. Der Abo läuft einfach so. von Sagori TV. Hätten die Dullis theoretisch auch auf dem Floß weiterfahren können, aber wären dann von dem Aboleth angegriffen worden und hätten sie den Kampf gewinnen können. Haben wir praktisch schon vorhin so ein bisschen angerissen, ne?
Haben wir schon angerissen, ja. Genau. Ihr hättet natürlich weiterfahren können. Der Aboleth hätte euch aufgrund seines eigenen Terrains auf dem Wasser und seines Profils aber recht einfach auseinandergenommen. Der Aboleth war nie als Kampf für euch gedacht und genau deswegen ist Gaon Val eben auch mit dabei. Der hat schon direkt davon abgeraten. Der weiß, was für eine Gefahr von so einem Viech ausgeht.
Ja.
Und wäre wahrscheinlich selber nicht weitergefahren. Ich glaube, er hätte alles in seiner Macht Stehende getan, um euch von diesem Weg dann abzubringen.
Ich meine, es war auch schon sehr deutlich, wie er es gesagt hat.
Ja.
Die Gefahr ist da schon rübergekommen. Elanira 03, Chibiusa Anime, Peaches fragen, wie kommen solche Bauchgefühlentscheidungen wie das Verlassen von Sir Bowie zustande? Und warum mussten genau die beiden gehen? Warum nicht Gary?
Gary. Ja, ist eben Bauchgefühl.
Ja.
Also Brom sollte nie mit in die Hauptstadt kommen. Das war für mich von vornherein klar und so war das auch geplant von mir. Seine Aufgabe war von Anfang an, die anderen Sklaven zurück an die Oberfläche zu führen. Seien wir ehrlich, eine Drow-Stadt, in der die Gruppe ein beziehungsweise vermutlich eher zwei mächtige Artefakte bergen will und der Matriarchin potenziell begegnet, ist eben keine geeignete Umgebung von Eichhörnchen. Aber ja, wie schon gesagt, Bowie ist jetzt nicht so besonders stark. Der ist nichtsdestotrotz noch ein Eichhörnchen. Mhm. Und ihr möchtet auch nicht, dass er stirbt. Und no, wenn dann, ne, so eine Materialchen ankommt, die man, glaube ich, dann irgendwie auch als Bossgegner mit verbuchen kann,
ja,
dann kann es auch schon mal gefährlich werden.
I miss him though.
Ja, die Situation war aufgrund der Emotionalität außerdem sehr passend. Und ich habe für mich in diesem Moment entschieden, dass ein NPC zur Begleitung reicht und ich Bowie eben zusammen mit Brom wegschicke. Garonval ist da die logische Wahl, bei euch zu bleiben, weil er ist natürlich ortskundig, er hat die Kontakte in der Stadt, er kennt den Weg und ihr vertraut ihm ganz einfach auch schon.
Ja, wir kennen ihn halt also von den... Na okay, Bowie kennen wir theoretisch länger, aber wie gesagt, was soll Bowie machen da unten?
Genau, Garonval ist ja eben nun mal ortskundig und das ist seine Heimat, in die ihr geht. Also seine Heimat, in Anführungsstrichen. Das wäre halt sinnlos, ihn wegzuschicken. Also ihr würdet ja nicht mal den Weg zur Stadt finden.
Ja, eben.
Oder nur mit sehr viel Umherfragen. Theoretisch.
Theoretisch. Theoretisch kommt auch die Frage jetzt von Chris Miller, 23, und Jolene Seedaughter. War Brom / Bowies Abschied für euch auch so emotional oder hypt die Community das mehr?
Also, Brom war für mich persönlich recht emotional, weil ich mir eben auch Gedanken um seine Hintergrundgeschichte gemacht habe. Und ich habe gehofft, dass eine ähnliche Situation zustande kommt. Jannis hat da gut mit reingespielt und ich bin eben nicht auf diesen Zug aufgesprungen, was du meintest, dass es halt witzig wirken könnte. Sondern ich wollte diese Emotionalität haben, weil es eben das erste Mal war, dass wir so eine Situation erlebt haben.
Ja.
Was ich sehr schön fand, dass das zustande kam und dass man das mit dieser Gruppe eben auch erleben kann, weil das ist nicht selbstverständlich. Nicht jeder kann sich auf sowas einlassen, auch wenn es nur Fantasy ist oder nur eine Geschichte. Aber nicht jeder ist dazu bereit, in irgendeiner Art und Weise da auch solche Emotionen für einen fiktionalen Charakter zuzulassen.
Ja, komplett.
Deswegen fand ich das sehr schön und auch Respekt an Jannis, der das eben so auch mitgespielt hat. Und ich hoffe, dass Jannis davon noch sehr viel mehr zeigen kann und ihr anderen auch.
Yes. Also ich sollte nicht mehr reden, aber ich fand auch die Szene dadurch emotional, wie du es halt letztendlich drin gespielt hast, weil, also, deine Augen waren, als ich zu dir rüber geguckt hatte, so leicht angefeuchtet. Ich weiß nicht, ob das halt so ein automatisches Ding dann bei dir war, weil du dich in den Charakter reingesetzt hast, aber das hat für mich dann nochmal ein bisschen extra dazu getan. You know? Der spielt zu.
Es ist tatsächlich so, dass wenn ich solche emotionalen Szenen habe oder auch manchmal epische Szenen, ich habe manchmal ein bisschen mit meiner Stimme zu kämpfen.
Mhm.
Das ist korrekt. Weil man versetzt sich dann doch in die Charaktere hinein. Also auch wenn man sehr, sehr viele spielt, es ist dann manchmal doch, ne, wenn man sich in so einen Brumm reinversetzt, du lernst das erste Mal Leute kennen, die dich respektieren, die dich tolerieren, die dich als Freund bezeichnen, jemand, der dich umarmt, und du das erste Mal zwischenmenschliche Nähe spürst oder zwischenorkische Nähe, das ist dann doch schon was Besonderes irgendwie. Und wenn man sich in sowas hineinversetzt und das irgendwie nur ansatzweise schafft, dann merkt man, dass da eine gewisse Traurigkeit mitkommt.
Ja.
Und auch eine Freude, die sich aber eben in Tränen erbricht, sozusagen. In Freudentränen. So, und das mit zu transportieren, das ist schön, wenn es so angenommen wird.
Ja.
Und dass es auch gemerkt wird, dass es eine emotionale Achterbahnfahrt manchmal sein kann, Rollenspiel.
Ich muss sagen, für mich, also die Szene vor Ort dann halt, wie gesagt, das kam so ein bisschen dann halt durch eure Interaktion. Beim Editing habe ich das tatsächlich auch ein bisschen gespürt, als ich das erste Mal die Musik drunter gelegt habe. Mhm. Also ich habe die Szene dann viel heftiger gespürt als ohne so. Da muss ich tatsächlich mir so ein bisschen selbst auf die Schulter klopfen, weil das Editing hat sehr viel in dieser Szene ausgemacht.
Ja.
Also richtig viel. Aber tatsächlich, was es für mich jetzt wirklich emotional gemacht hat, weil irgendwann stumpft man ab, wenn man immer wieder die gleiche Szene sieht beim Schneiden, war dann halt die Interaktion im Chat.
Ja.
Also, also viele von euch werden die Folgen ja direkt immer bei YouTube zuerst mal gucken, aber wir, für die nicht dabei sind, wir releasen das praktisch immer so als Premiere einen Tag vorher mal auf Twitch. Und da sitzen viele von uns dann immer noch im Chat und gucken das dann halt mit dem Chat zusammen. Praktisch im Hintergrund und ich habe dann halt immer meine Augen auf den Chat und holy fuck, als die Szene kam, die Nachrichten sind da Also die konntest kaum lesen, ja, weil die so schnell waren. So, und alle halt so voll am Emoten Richtung Traurigkeit und Ausrasten. Und das war krass. Das war für mich so richtig so irgendwie eher dieses Gefühl, etwas zu schaffen aktuell, was Leute emotional auch berührt. Mhm. Das ist ein krasses Gefühl irgendwie.
Ja, und deswegen das ist eben halt auch genau das, was ich für euch ja initial am Spieltisch auch machen möchte, dass ihr von dieser Geschichte oder von den Charakteren, die da drin sind, auch von euren eigenen Charakteren in irgendeiner Art und Weise emotional berührt seid.
Ja.
Und dass es Emotionen hervorrufen kann, egal in welcher Richtung. Ja, das ist ja das Main Goal dabei. Das meiste davon ist Freude und Spaß, aber es gibt eben auch diese Momente, diese kleinen nuancierten hoffentlich, wo es dann mal in Trauer oder auch Wut umschwappen kann. Mhm. Wenn man in dem Charakter drin ist, dann überträgt sich das dann eben auch auf den Spieler und auch der kann dann gerne Emotionen zeigen. Das ist überhaupt nichts Schlimmes.
Dann haben wir von Ex-Charlie 20 oder 20. Was wäre, wenn das Schiff, nachdem die Gruppe runtergegangen ist, gekentert wäre? Hätten sie versucht, die beiden zu retten oder hätten sie damit ihr Leben riskiert?
Hättet ihr versucht, die beiden zu retten? Also jetzt nur von deiner Warte aus natürlich?
Ja, doch. Also versucht auf jeden Fall, aber Vex hätte zumindest abgewogen, ob das eine Aktion wäre, die noch mehr Leute kostet.
Mhm.
Weil, also jetzt dumm gesagt, aber wenn das jetzt passiert wäre und wir wären hinterhergesprungen ins Wasser, das wäre, glaube ich, eher so geendet, dass fast alle oder einige von uns sterben.
Ja.
Weiß ich mein? Also ich glaube, da ist Vex dann in dem Moment dann die Gruppe wichtiger, mit denen er jetzt halt umherläuft, als nur die beiden oder nur die Leute, die er gerade kennengelernt hat. Und ja, keine Ahnung, mit Bowie hat er nicht wirklich viel gesprochen. Also mit
gar einem, nicht, nur indirekt.
Gar nicht, so indirekt halt so. Klar, Bowie findet er auch klasse und, ja, und seitdem mit dem Kill ist er so, nice, man.
Ja.
Aber ja, es hätte, glaube ich, in dem Moment nicht so viel Sinn ergeben, weil wir wären dann halt wahrscheinlich eher dann draufgegangen.
Ja,
vermutlich.
Und also damit hättet ihr gegenüber dem Arbolev eben euer Leben riskiert.
Ja.
Klar. Aber warum hätte das Boot kentern sollen? Also dafür gab es ja gar keinen Anlass
großartig. Ich habe nur einmal Spaß gesagt.
Genau, du hast es ja auch Spaß gesagt gehabt. Ja. So, Brom hat recht lange zusammen mit der Gruppe abgewartet und sich danach nur noch am Höhlenrand aufgehalten mit dem kleinen Bötchen. Und die Gruppe hat er auch frühzeitig angelegt, um dem Arbolev zu entkommen. Der Weg war jetzt also nicht so weit aus dem Territorium des Arbolev hinaus.
Ja.
Das war alles noch relativ vertretbar. Und so wollten wir es auch haben.
Strobobob, schöner Name, by the way.
Wir sind jetzt übrigens bei Bokla in der Tiefengnomensiedlung angelangt.
Ah ja, stimmt. Das habe ich
nächster Abschnitt.
Bokla-Abschnitt. Strobobob fragt, hätte das Ereignis bei den Gnomen unterbrochen oder verhindert werden können? Oder war das so geplant, wie es geschehen ist? Also praktisch der Kampf vorher, ne?
Wo genau, der Kampf der Tiefengnome gegen die Drow. Nein, der Kampf hätte so oder so immer schon stattgefunden gehabt, egal wie schnell oder langsam ihr jetzt gewesen wärt. Das hätte keinen Unterschied gemacht, weil ich wollte in dem Fall eine rollenspielerische Begegnung haben und keine Combat-Begegnung, kein Encounter. Das wäre auch ein sehr ähnlicher Kampf zur Sklavenbucht gewesen. Ich versuche das zu vermeiden, solche Ähnlichkeiten in einer Session zu haben.
Ja.
Und da möchte ich gerne ein bisschen Abwechslung haben. Das heißt, nein, das Ereignis, der Kampf Tiefengnome gegen Drow, das hätte immer schon stattgefunden gehabt, egal zu welchem Zeitpunkt.
Ja,
in der Timeline.
Habe ich mir fast gedacht.
Wenn ihr ankommt, wäre dieser Kampf vorbei gewesen vor einer Stunde oder sowas.
Ja. Jedes Mal.
Ja, so. jedes Mal vor einer Stunde.
Zeit zurück so.
Ihr werdet immer zu spät gekommen.
That's Feli fragt, hat Selena die Immunität gegenüber Alkohol eines Menschen oder warum reagiert sie nicht so drauf wie Iodin?
Also ich habe Philipp und Cindy, wenn mich nicht alles täuscht, zu Anfang die Entscheidung über den Umgang mit Alkohol bei Elfen selbst überlassen. Es hätten, also ich weiß gar nicht mehr, ob ihr euch explizit abgesprochen habt oder nicht. Habt ihr nicht, ne?
Nee, Philipp schüttelt den Kopf.
Philipp schüttelt den Kopf, genau. So wie wir Menschen auch, ist auch jeder Elf individuell in seinem Stoffwechsel und Alkohol kickt unterschiedlich stark oder schwach. Ist halt eine natürliche Wirkungsweise. Jeder reagiert da anders drauf.
Zum Vergleich, ich glaube, Selena hat 2 Gläser gehabt und Vex 5.
Ja.
Oder so.
Und Iodin hatte einen Sip. Von einem kurzen und ist praktisch mit dem Kopf auf den Tisch geknallt. Also jeder reagiert da anders drauf. Selena hatte vielleicht noch etwas schützende göttliche Macht über sich, was das angeht, die den Alkohol hat kurz verpuffen lassen, aber dann nach dem zweiten Schluck.
Adrenalin.
Adrenalin, ja. Mhm. Die göttliche Macht Adrenalin.
Wankelmut und Sohn Spadas fragen, der Part mit dem Tiefenknochen kam mir so vor, als wäre da noch viel mehr geplant gewesen, gerade auch wegen dem exklusiven Loot. Hast du da aus Zeitgründen Inhalte weggestrichen?
Nein, da waren keine Kürzungen drin. Also das war komplett so geplant. Hätte Vex Bockler nicht mit dem Alkohol überzeugt, hätte ich noch ein Duell mit Diego zum Abreagieren von Bockler vorgesehen gehabt.
Hast du mir erzählt,
das wäre noch eine Möglichkeit gewesen, aber ich habe da eben nichts weiter dazu ausformuliert. Bockler hatte generische Kampfwerte und das wäre eben noch eine Möglichkeit gewesen, um den Tiefengnomen etwas zu beruhigen. Deswegen, ich fand den Alkohol eigentlich einen sehr schönen Ansatz und das ist auch sehr passend für Bockler an sich. Und hat zu einer sehr, sehr guten Szene, glaube ich, auch geführt insgesamt.
Allgemeine Aktion zwischen ihm und Vex fand ich perfekt.
Ja, ja, ja.
Weil es halt also zwei Hitzköpfe sind, die dann sich gegenseitig anschreien.
Ja.
Ich hatte dieses Spider-Man-Meme so ein bisschen vor mir, weißt du, dieses so.
Brother from another mother.
Ja, das fand ich eine sehr schöne Szene.
So, die Rüstung, die Diego bekommen hat, war an dieser Stelle genauso vorgesehen. Der Zwergengürtel wäre eigentlich auf einer anderen Route aufgetaucht. Tatsächlich bei dem Troll.
Ja.
In einem Knochenhaufen.
Ja.
Ich habe das hier aber als witzig erachtet, ihn hier einzustreuen, weil die Session sich dem Ende neigte und der Bartwuchs ein schöner, lustiger Abschluss wäre. Beziehungsweise war.
Ja.
Alternativ wäre hier ein Offensiv-Item von Bockler zu holen gewesen, das ich zugunsten künftiger Begegnungen aber gegen den Gürtel mit etwas Widerstandskraft getauscht habe.
Hm.
So, das war, weil wie schon gesagt, ein bisschen was habt ihr verpasst, logischerweise.
Klar.
Es gab nicht alles zu holen. Ihr hättet nicht jeden Weg beschreiten können, aber es gab überall entsprechende magische Items verteilt, die euch ein bisschen boosten, weil ich glaube, das Unterreich ist eine gute Gelegenheit dazu, die zu verteilen.
Muss man auch sagen, also es wird schon einen Grund geben, warum wir so viele Items jetzt bekommen haben. So, also wir nähern uns ja einer großen Stadt, so, Menzebranzan.
Ne?
Nee, nicht Menzebranzan. Sanim Rasameres, sorry, habe ich gerade durcheinander gebracht. Sanim Rasameres, deswegen, ich glaube, du hast uns nicht umsonst diese ganzen Items gegeben.
Wir werden es sehen. Wir werden es sehen.
Ich glaube, Janis hat das auch am Ende gesagt gehabt, so von wegen, ich habe irgendwas gegeben. Oder du, nee, Philipp war es, glaube ich. Irgendjemand von euch beiden hat es gesagt, von wegen so, das muss heißen, dass gleich ein großer Kampf kommt. ja, dann von Bienen. Not the bees! Wäre der Handel, den Diego ausgeschlagen hat, Gnade gegen hart und herzlich zu tauschen, schlecht gewesen oder wären die Waffen stärker?
Also Bockler besitzt zumindest laut meinen Notizen keine magischen Waffen. Das heißt, es wäre so ein 1-gegen-1 Tausch gewesen. Ich glaube, Bockler hat auch nur wegen reinem Interesse gefragt, ob da was möglich gewesen wäre. So, ist halt ein schicker Hammer.
Das wäre Diego ohne Gnade.
Ich meine, das Ding ist so groß wie er, aber man hätte bestimmt auch Stil gehabt. Bockler ist ziemlich kräftig. Also von daher, ja, nee, also das hätte nicht viel Unterschied gemacht.
Ja,
okay. So rein wertetechnisch ist D&D da jetzt auch nicht sehr tiefgreifend, was normale Waffen angeht.
Ja.
Ja.
Dann von Jesse, waren die Bartstile für die Gruppe im Voraus geplant oder improvisiert?
Nee, ich hatte mir nur ein paar grobe Gedanken gemacht, aber letzten Endes war das alles improvisiert.
Hast ja auch gewürfelt für
Sigurd. Genau, ich habe teilweise auch gewürfelt. Das war dann für mich einfach, also Würfeln war halt einfach nur für mich zum Festlegen, möchte ich diesen Gedanken jetzt greifen oder verwerfe ich den für einen anderen, den ich, wo ich mich jetzt gerade nicht entscheiden kann.
Ja. Chibisa Anime, Anime Lover, Pumpkin, Sprudelwasser und Kasu. Was hätten Iodin und Kretze, in Klammern als Bär, für einen Bart bekommen? Wie hätte es bei Bowie und Faye ausgesehen? Warum ist bei Vex nichts passiert?
Also bei Kretze als Bär hätte ich mir so einen richtig schönen so einen Rauschebart vorstellen können, der so richtig spitz zuläuft und so eine Kurve unten macht.
Ja.
Weißt du?
Richtiger Druidenbart.
Iodin hätte, glaube ich, einfach nur einen sexy Drei-Tage-Bart bekommen.
Oh yeah.
Ich glaube, das wäre nice gewesen, oder?
Ja.
So ein weiß-gräulicher Drei-Tage-Bart.
Ja.
Hätte schon Stil gehabt. So, Bowie und Faye, boah, keine Ahnung. Das finde ich eine extrem gute Frage. Ich glaube, Bowie hätte auch einen richtig schönen Wangenbart bekommen, weil es, glaube ich, extrem abgefahren ausgesehen hätte, mit so richtigen Borsten aus der Seite einfach.
Ja, die haben ja eh meistens dann nur so ein bisschen so Cheeks so.
Ja, genau.
Größer,
ja,
noch flauschiger.
Die dicken Wangen und dann noch,
ja,
wenn er da Nüsschen drin hat.
Das Fell wäre einfach noch größer geworden.
Ja, genau. Ja. So flauschig. Und bei Faye hätte ich mir jetzt so einen Tut endlich Amun-Bart vorstellen können, ja. der so richtig schon geflochten so rauswächst oder so. Ich glaube, das wäre sauwitzig gewesen, den sie sich theoretisch gesehen so als Schleife auch einfach um Hals binden könnte. Das wäre sau cool. Ja, warum ist bei Vex nichts passiert? Du hast halt Schuppen. Du hast keine Haare.
Ja.
Deswegen ist da nichts weiter geschehen.
Genau. Leider. Genetisch muss es ja irgendwo da sein, ne? Ja, haben wir aber umgekehrt. Dafür habe ich in Real Life den besten Bartwuchs. Ha! So, dann kommen wir zu den Session-Allgemein-Fragen. Yay. So, Spardas öffnet mit, warum hat Iodine eigentlich nie mit Bowie geredet, obwohl er ihn ja offensichtlich die ganze Zeit verstanden hat?
Also wir können mal grundsätzlich festhalten, dass Iodine insgesamt ein Geheimniskrämer ist. Ist eher ein verschwiegener Typ, der nicht all seine Talente initial offenbart. Ja, wer weiß, was noch so in diesem jungen, attraktiven Elfen schlummert, ne? Keine Ahnung. Philipp, was schlummert noch in Iodine? Keine Ahnung, ne? Weißt du auch nicht. Ne, weiß er auch nicht. Das, was auf dem Charactersheet steht, aber Philipp, wie schon gesagt, Philipp ist auch so ein Geheimniskrämer, der sagt das einfach nicht.
Der sagt das
nicht. Der will das nicht sagen. So, da müsst ihr euch überraschen lassen, einfach weiter gucken.
Genau, man kann's ja einfach schauen.
Ja, genau, einfach schauen, was passiert.
Guckt weiter.
Da kommt noch vieles mehr. Es wird wunderbar.
Yippie! Yippie! Ina Beast fragt, wie lange hat Fabi gebraucht, um die fünfte Session vorzubereiten und wie viele Seiten kamen da zusammen?
Ich liebe solche Fragen. Das ist großartig, das kann man mit einfachen Zahlen beantworten. So, meine Vorbereitung waren 20 A4-Seiten für dieses Abenteuer. Aber wie schon gesagt, es waren insgesamt 7 Wege, die hätten beschritten werden können. Mit einer Vorbereitungszeit von circa, das muss ich jetzt tatsächlich schätzen, das ist schon ein bisschen länger her, 15 bis 20 Stunden oder sowas. Also inklusive Gegner, heraussuchen von magischen Gegenständen, generieren von Bildern und so weiter und so fort, komme ich sicherlich auf meine 20 Stunden, würde ich behaupten.
Ungefähr so lange, wie ich für eine Folge zur Vorbereitung brauche zu schneiden.
Das stimmt. Die Frage kommt nachher auch noch. Schön, dass du schon vorweggenommen hast.
Okay.
Ich dachte, ich packe sie mal offiziell mit rein.
Ich merke schon. Wie Loki fragt, waren die magischen Gegenstände alle so geplant oder auch improvisiert? Das hast du ja im Prinzip gerade schon so ein bisschen.
Genau, das habe ich gerade eben schon angeschnitten. In der Gesamtheit habe ich in diesem Abenteuer 7 Gegenstände versteckt gehabt, von denen 4 gefunden wurden. Die anderen Gegenstände waren recht speziell für andere Begegnungen in anderen Tunneln vorgesehen. Der Zwergengürtel hätte beispielsweise, habe ich vorhin schon gesagt, eigentlich in einem Knochenhaufen bei dem Troll gefunden werden sollen. In der Regel vermeide ich es, magische Gegenstände zu improvisieren, da diese auch gerne mal die gesamte Balance in Kämpfen kippen können, wenn man sich vorher keine Gedanken um etwaige Synergien gemacht hat. So. Also improvisierte Gegenstände gibt es bei mir eigentlich nicht.
Ja.
Das ist gefährlich. Und ich kenne mich mit den D&D-magischen Items auch nicht besonders gut aus, um ehrlich zu sein. Das schlage ich lieber vorher mal nach.
Das kommt alles noch.
Ja, bestimmt. Aber ich schreibe dann lieber selber magische Items. Das finde ich meistens schöner, wenn Charaktere so was Persönliches haben irgendwie, was auf sie zugeschnitten ist. Finde ich fast noch ein bisschen geiler, als einfach so magische Items zu verteilen. Ist zwar mehr Aufwand, aber lohnt sich meistens.
Der Bartgürtel ist ja ein offizielles Ding.
Das ist ein offizielles
Lustigerweise, ich habe ja bis, weiß ich nicht, Session 4, chronologisch gesehen, ich glaube, sogar kurz nachdem wir Session 5 fertig gespielt hatten oder 6 angefangen haben, da habe ich erst Vox Machina angeguckt.
Mhm.
Also super, super spät. Ich habe auch vorher nie was von den Pen and Paper Sachen angeguckt. Und ich habe mir dann die Prime-Serie angeschaut und dann fand ich sehr lustig, dass auch dieser Bartgürtel, der hat auch irgendwann nochmal so einen Auftritt. Ne?
Ja.
In der Kampagne von denen.
Ja, genau.
Und was, oh lol, okay.
Ja. Ja, also ich mag den Zwergengürtel halt im Allgemeinen und der ist regeltechnisch, was den Bartwuchs angeht, eigentlich ein bisschen anders, aber für den Fun-Effekt ist es bei uns halt einfach so, dass der Bart sofort wächst.
Ja.
So, weil das ist halt witzig. Es macht halt Spaß.
Ja. Ist auch eine sehr schöne Szene geworden.
Ja.
Pumpkin fragt, wie hat es sich angefühlt zu sehen, wie der Chat komplett ausgerastet ist und am Leiden war, als Bowie gegangen ist?
Ich fand es sehr gut, ich fand es sehr schön, ich liebe es, Emotionen jeglicher Art hervorzurufen. Stellt euch mehr darauf ein, ihr werdet lachen, ihr werdet weinen, ihr werdet vor allem weinen. So. Das ist ein Versprechen, keine Drohung. Bitte weiter. Ich werde mich nicht weiter dazu äußern.
Ja, um meinen Punkt nochmal einzubringen, ich habe es vorhin auch schon mal gesagt, aber das war so Hammer und ich bin komischerweise... Von meinen normalen Livestreams bin ich jetzt nicht mehr nervös oder sowas, außer ich habe so super lange Pause gemacht, so was ich habe eine Zeit lang so 2 Monate gar nicht gestreamt. Dann war es wieder komisch. Aber normalerweise streamt man und ich labe einfach los. Mhm. Aber vor den Dulli-Streams bin ich immer krass aufgeregt, weil das, ich glaube, weil da so viel Zeit und Herzblut immer reinfließt, dass ich immer irgendwie aufs Neue Angst habe, dass es vielleicht nicht so cool ankommt.
Ja.
Und dann, wenn ich dann solche Momente sehe, wo Leute halt wirklich dann halt auch extrem viel Emotionen zeigen und das irgendwie richtig, richtig krass feiern, das macht für mich all den ganzen Stress irgendwie wieder wett. So, und dann bin ich super, super happy und werde oft auch mal emotional. Und ich habe zwischendurch auch sehr oft klopfendes Herz. So, also das ist so richtig doll, wenn ich so Chatnachrichten lese, weil es mir doch sehr nahe geht, eure Reaktion. Dann nochmal allgemein von Pumpkin und Sprudelwasser. Was war euer Lieblingsmoment in der Session und hättet ihr irgendwas anders gemacht?
Soll ich anfangen? Mhm. Ich glaube, mein Lieblingsmoment der Session war die Zeit mit Bockler und die Verabschiedung von Brom und Bowie. Also da kann ich mich ziemlich schnell festlegen diesmal. Das sind meine zwei Lieblingsmomente. Ich wüsste nicht, welchen von beiden. Ich glaube, ich würde Brom und Bowie höher ranken, weil es heftiger in eine sehr stark emotionale Richtung ging. Bockler war halt eine sehr, sehr witzige Begegnung.
Ja.
Die würde ich im Fun-Ranking sehr, sehr hoch einstufen. Mhm. Und Brom und Bowie sind eben, das sind drei Charaktere mit B, fällt mir gerade mal auf. Ich sollte von dem Schema abweichen. Brom und Bowie waren eben sehr, sehr emotional und es war sehr, sehr schön, das auch am Tisch mitzuerleben.
Ja. Ich glaube, am Tisch war einer der geilsten Momente tatsächlich der Bowie-One-Hit. Also ich mochte einfach die Energie an dem ganzen Abend. Haben wir auch in dem Was wäre wenn von Session 4 gesagt, dass wir die fünfte sehr gut in Erinnerung haben, ja, von dem allgemeinen Zusammenspiel und von der Atmosphäre, die da war. Deswegen gab es super viele schöne Momente. Aber für mich, ich kann nicht einwählen, honestly. Müsste ich jetzt drei oder sowas wählen, dann wäre es wahrscheinlich auch die Interaktion mit Bockler, weil es wieder so ein schöner, witziger Moment war, weil ich die sehr, sehr gerne mag. So wie der Ritter und das alles, ne? Mit der Zelle und so. So eskalativen Kram. Der One-Hit halt, wie gesagt, von Bowie am Tisch, die Verabschiedung und das Gefühl, als Ziegert wieder zu der Gruppe zurückgestoßen ist, weil auch wenn das nur eine Session ist, aber ich verbringe auch im Nachhinein sehr viel Zeit mit den Sessions nochmal und mit den Folgen und darauf gesehen sind das ja 2 bis 3 Monate meistens, die diese Sessions langgestreckt werden. Und da fällt das schon extrem auf, wenn einer nicht da ist. Das war schon sehr krass. So, deswegen war das so ein schönes, so, oh, wieder zusammen Gefühl.
Hey, happy zum Anfang. Family.
Ja. Philipp, was war dein Lieblingsmoment der Session?
Hallo. Die Interaktion von Selena Malik mit den Wachen. Und.
Stimmt.
Hört man das?
Ja.
Ja. Und die Verabschiedung. Ich fand vor allem am Tisch ist mega spannend, ob die beiden es schaffen oder nicht. Ich finde die Luft war zum Zerreißen. Und das andere war einfach ein emotionaler Moment.
Ja. Stimmt, das haben wir gerade gar nicht erwähnt. Das zwischen den beiden. Die war auch richtig krass.
Ja, wie gesagt, die Session war allgemein ziemlich krass. Also,
weil ich wirklich Luft anhalten musste zwischendurch auch.
Da muss ich halt mein persönliches Downgrade als Spieler da einspielen, weil ich den Outcome schon mehr oder weniger kannte, weil ich weiß ja ungefähr, was ich machen möchte.
Klar.
Deswegen fällt die Szene für mich dann gegenüber den anderen so ein bisschen ab.
Das verstehe ich komplett. Kasu fragt, sind die Dullis eigentlich so vorgegangen, wie du es von ihnen erwartet hast, oder sind die irgendwie aus der Reihe getanzt? Das ist, glaube ich, so eine Frage, die kommt jede Session auf, ne?
Ja, ich glaube schon. Also abgesehen von der langen Diskussion um das Vorgehen in der Sklavenbucht, wo ich die Gruppe mit einer Wachablösung unter Druck gesetzt habe, lief alles ziemlich nach Plan. Im Allgemeinen wird eher selten von meinen Vorbereitungen abgewichen, da man irgendwann lernt, die Gruppe durch kleine Improvisationen wieder auf die richtige Spur zu führen.
Ja.
So, ein Großteil dieser Diskussion habt ihr ja gar nicht gesehen. Es war wirklich ein sehr, sehr großer Teil dieses Tages, den die Jungs und Mädels darum diskutiert haben, wie sie denn jetzt in dieser Sklavenbucht vorgehen wollen und was da eigentlich Plan ist. Und ob die jetzt zu zweit dahin gehen, ob Malik das tatsächlich alleine macht, ob sich irgendjemand noch mit dran schleicht oder was auch immer. Deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, so, ich möchte jetzt von euch wissen, wie ihr vorgeht. Weil das ist dann eben bei mir die zeitliche Komponente, die ich eben auch immer mit im Blick haben muss bei diesen Sessions, weil wir eben zeitlich ein bisschen eingeschränkt sind, weil alle wollen irgendwann noch wieder nach Hause, wir wollen noch was zusammen essen. Das heißt, das Restaurant darf noch nicht zumachen.
Mhm.
Auch wenn wir schon mittags anfangen zu spielen, wir haben zwischendurch ein paar Pausen. Das muss man alles zeitlich ein bisschen im Blick behalten. Und deswegen wäre halt theoretisch gesehen auch noch mehr möglich gewesen, was die was diese Wege und Begegnungen angeht, die ich vorbereitet hatte. Aber war halt zeitlich dann einfach nicht mehr drin, weil eben auch viel von dieser Diskussion eingenommen wurde, die eben um dieses Vorgehen geführt wurde.
Ja.
So, und der Rest war eigentlich, war sehr, sehr handzahm, was das angeht. Also war sehr verhalten, was Abweichungen angeht. Ich glaube, ich bin relativ gut da drin, meine Spieler wieder auf Spur zu führen und auch das ungefähr zu predikten, in welche Richtung sie gehen wollen.
Ja,
das geht mir auch in anderen Systemen so. Also ich glaube, das habe ich ein Stück weit meiner Menschenkenntnis zu verdanken, dass dem so ist, oder dass ich gut die Scheuklappen mal behutsam aufsetzen kann und sagen kann, okay, geht mal hier lang,
bitte. Und es wird immer besser, auch mit im Verlauf der Session, weil, haben es ja auch schon oft erwähnt, mich kennst du halt schon lange, die anderen halt nur erst seit über einem Jahr. Und ich glaube, dass du dann halt auch dann über die Zeit immer mehr halt weißt, wie wer reagiert in welchen Situationen. Wo du jetzt zum Beispiel dass du irgendwie mal einen Dämpfer oder sowas passen musst oder so.
Ja. Deswegen habe ich eben auch gerne mal NPCs mit dabei, die ich verkörper. Einfach um der Gruppe eine ungefähre Richtung zu geben, in die sie sich bewegen können. Einfach nur Vorschläge reinwerfen, und wenn sie auf diesen Vorschlägen weiter aufbauen und es irgendwann als ihre eigene Idee sehen, dann ist es umso besser.
Klar.
Weil dann ist es ungefähr mein Plan, aber ihr habt was Eigenes daraus gemacht.
Ja.
So, und das ist dann eben ganz schön dabei.
Ich liebe es, wenn dein Plan funktioniert.
Genau, ja.
Jetzt kommen wir nochmal zu allgemeinen Fragen, und Furo öffnet mit: orientiert sich eure Kampagne an der Zeit der Sorge aus dem offiziellen D&D-Kanon? Ich glaube, das haben wir in der ersten Was-wäre-wenn-Folge schon.
Das kann gut sein, ich sag's hier gerne nochmal. Unsere Kampagne beginnt im Jahr 1358 TZ. Du kannst weiterlesen, wirst aber mit Sicherheit mit leichten Spoilern und Überschneidungen rechnen müssen. Letztlich sind Kernereignisse, die so im offiziellen Kanon vorkommen, auch in dieser Kampagne zu finden. Allerdings lasse ich mich vom Kanon wie immer nur inspirieren. Die Spieler können von diesen Plänen auch noch massiv abweichen und eine ganz andere Geschichte spinnen. Das heißt, das, was bei uns passiert, ist, orientiert sich an der Zeit der Sorge, das ist vollkommen richtig, oder Zeit der Unruhe, wie auch immer. Ist eben genau dieser zeitliche Abschnitt. In den Details würde es sich natürlich maßgeblich unterscheiden, und auch in einigen größeren Ereignissen würde es sich unterscheiden. Es wird nicht so eintreffen, wie im offiziellen Kanon beschrieben. Das auf gar keinen Fall, denn wie schon gesagt, es ist nur eine Inspiration.
Wir nehmen uns auch genug Freiheiten. Es gibt andere Städte.
Genau.
Ich glaube, in 6 ist mir auch so ein Moment aufgefallen, wo es eigentlich abweicht von dem Kanon sehr stark. Es gibt andere Völker in der Altersspanne, haben wir jetzt auch schon bei uns so, zum Beispiel das Zwerge länger, nee, das Elfen länger legen mal Zwerge, eigentlich glaube ich andersrum und so weiter und so fort.
Genau.
Also wir gehen einfach frei ran. So. Und gucken, was passiert.
Und das Spannende ist ja dabei, selbst wenn man den Ausgang kennen sollte, wie unsere Helden das überhaupt bewältigen und wie sie sich da durchfinden, weil das ist ja sehr individuell.
Ja, eben.
Aber wenn du nicht spoilern lassen willst, umso besser. Und ich bitte auch, wie immer, den Chat und die Kommentare die Klappe zu halten, weil wir wollen keine allgemeinen Spoiler in den Kommentaren sehen.
Yes.
Das wäre sehr, sehr schade.
True. Deine Frage von Sari: Besteht die Wahrscheinlichkeit, dass Malik und Brom heiraten?
Ja, ich fand die Frage eigentlich großartig, weil ich finde, das ist so wie bei allen tollen Menschen, die miteinander in Kontakt kommen und sich mögen. Natürlich ist das möglich. Ich fände das auch sehr schön, wenn wir im Rollenspiel noch eine Hochzeit hätten. Egal wie geartet. Also ich würde es großartig finden, wenn wir das vielleicht in Richtung Ende der Kampagne irgendwie hinbekommen als krönenden Abschluss.
Ich stelle mir gerade, ich habe gerade Star Wars vor Augen. Kratze als Wookie daneben. So. Die mit der Medaille so. ja, okay. Wie Loki fragt: Sprichst du Kratzes vollständigen Namen irgendwann mal aus?
Bestimmt, aber nicht in nächster Zeit.
Punkt. Nächste Frage. Red Iris Black Sclera. Wäre es technisch gesehen möglich, dass, falls sich die Gruppe aufteilen würde, dass man ein Special bekommt, wie beispielsweise bei Diego? Oder würdet ihr es als eine normale Session behandeln?
Also Sessions mit Teilen der Gruppe würden wir wahrscheinlich immer als irgendwie Special ausgeben, herausgeben, wie auch immer. Und aber wir würden versuchen, das aufgrund des einfachen Mehraufwands immer zu vermeiden. Also es heißt nicht umsonst Never Split the Party.
Ja.
Das wollen wir eben auch nicht, weil die Gruppe gehört zusammen. Und wenn sich solche Dinge auftun sollten mit wir müssen uns aufteilen oder so, dann sind hoffentlich immer irgendwelche NPCs da, die man eben wegschicken kann.
Ja.
Und deswegen, wir versuchen das einfach zu vermeiden. Und wenn einzelne Leute fehlen, dann versuchen wir die irgendwie, dieses Fehlen in die Geschichte mit einzubinden, weil ich diese Charaktere sehr ungern selbst übernehme.
Ja.
Weil ich dem Spieler niemals gerecht werden kann in der Darstellung. Und das dann irgendwie in die Geschichte mit einzuweben, was wir jetzt mit Diego schon gemacht haben.
Genau.
Und na, man muss gucken, ob das in Zukunft wieder vorkommt. Und dann werden wir da was Entsprechendes drumherum basteln.
Dann bin ich aber auch sehr froh, dass die Leute die Diego-Folge cool aufgenommen haben, dass sie recht so gut aufkamen, weil ich hatte sehr viel Angst, dass das nur so eine, in Anführungszeichen, Wegwerffolge wird. Weißt du? So,
ja.
Weil es ist halt schon, wie du schon sagst, mehr Aufwand, deutlich mehr Aufwand. Und da war ich dann froh, dass echt die Folge sehr viel Liebe bekommen hat.
Ja, das stimmt. Ja. Und vor allem ist es ja auch, also auch ein geschichtlicher Mehraufwand, weil ich muss mir ja auch noch wieder was
auch
komplett Neues ausdenken.
Komplett.
Und das ist ja zusätzlich obendrauf zu den normalen Sessions.
Ja.
Tatsächlich.
Sohn Spardas. Warum werden Faye und Squee so wenig eingebunden?
Ja, also das sind tierische Begleiter, genau wie NPCs, die keinen großen Anteil an der bespielten Geschichte haben, werden in beinahe allen Pen-and-Paper-Runden ein ähnliches Schicksal fristen. Es liegt in der Verantwortung der Spieler, sich mit den Tieren auseinanderzusetzen. Alltägliches wie Füttern, Streicheln, Waschen oder Ähnliches sehe ich persönlich als nicht relevant für unsere Erzählung an. Ich finde es aber nichtsdestotrotz schön, wenn das Streicheln ein Zeichen der Beruhigung für den Charakter an sich ist und er sich damit versucht, auf andere Gedanken zu bringen. Keiner der beiden kann sprechen oder intelligente, die Handlung fördernde Aktionen vornehmen. Daher werden sie nun mal relevant, wenn sie relevant werden. Das heißt aber nicht, dass wir sie vergessen. So. Und das ist eigentlich alles, was man dazu sagen kann. Tierische Begleiter sind immer in jedem System, sofern der Spieler da nicht wirklich ein explizit aufmerksames Auge oder eine explizite Zunge drauflegt auf diesen Begleiter und der wirklich ein verschmolzener Teil von diesem Spieler und diesem Charakter ist und maßgeblich zum Charakter an sich. Nicht zu der Verkörperung, sondern zu dem, was den Charakter auszeichnet, beiträgt, dann wird es immer irgendwo hinten runterfallen und weniger Beachtung finden. Vor allem, es sind ja auch sehr verwundbare Geschöpfe und Wesen, die eigentlich die Schutzbefohlenen der Charaktere sind.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass das Vex Squee in irgendeine brenzlige Situation bringen würde, wo sie in Gefahr wäre zu sterben, sondern immer bei sich behält und möglichst in Sicherheit behält.
Ja.
Genauso wie Faye. Faye ist ausgebildet, ja, und Faye hört auf Iodine. Aber nichtsdestotrotz würde es immer Situationen geben, wo Faye keinen großartigen Anteil leisten kann und sich besser zurückhält und der stille Begleiter ist. Es ist ein Panther. Natürlich ist Faye ein stiller Begleiter. Was würde ein Panther sonst anderes tun, als herumschleichen, die Lage beobachten und auf die Befehle ihres Herrn warten? Das ist für mich schon relativ passend alles. Und sie werden eben eingesetzt, wenn es an der Zeit ist.
Genau.
Und oder halt, wenn die Spieler sich denken, okay, jetzt gerade ist der Moment gekommen, wo ich Interaktion damit brauche, wo mein Charakter das braucht, weil er sich runterbringen muss, weil er irgendein Anliegen an das Tier hat und mit ihm auf irgendeine Art und Weise kommunizieren möchte.
Ja. Ich lese die Frage halt immer wieder im Chat und manchmal muss ich mir irgendwie so ein richtig starkes Kopfschütteln verkneifen, weil es meistens halt in Richtung Squee geht. Was du auch schon gerade ganz gut beschrieben hast, so ich kann sie halt auch. Iodine hat sogar noch mehr Möglichkeiten, halt Faye einzusetzen, im Kampf zum Beispiel. So. Und Faye hat einfach ein bisschen mehr Präsenz, so von Größe und allem. Leute fällt eher das auf, als eine kleine Ratte, die in der Bauchtasche rumkrabbelt. Ich versuche tatsächlich, Squee einmal die Session irgendwie in irgendeiner Form mit einzubinden. Das kommt nur immer so ultra wenig vor, weil halt eine Folge drei Folgen, weil eine Session drei Folgen bilden. Und die, wie gesagt, halt verteilt auf 2-3 Monate sind. Das heißt, in der Außenwahrnehmung wenig oder mache ich irgendwelche Interaktion mit Squee vielleicht ein- oder zweimal in 3 Monaten. Oder halt mit den Pausen noch länger. Aber wenn man genau darauf achtet, ich mach oft irgendwie so Bewegungen, als wäre da etwas oder ich fütter sie oder sowas. Ich habe es auch, glaube ich, später in anderen Sessions ein bisschen mehr wieder gemacht, aber eigentlich habe ich sie auch echt viel benutzt. Also das mit dem Schleichen jetzt war, also mit dem Auskundschaften war ja in Session 5. Das mit den, ich glaube, Session 3 war das in Minas Galadar, ähnliche Situation tatsächlich. und vorher immer mal halt so redet, wächst mit ihr. Ja. Meine Idee bei dem Charaktererstellung damals war, er versteht sie auf einem Level ähnlich wie Anakin zum Beispiel so ein R2-D2 versteht. Mhm. Das ist eine Kommunikation zwischen den beiden. Ja. Muss es nicht unbedingt in der Geschichte oder in dem Regelwerk Sinn ergeben, aber ich fand es cool, dass Vex sie wirklich versteht, aber dass es nicht wirklich explizit erklärt wird, warum eigentlich.
Ja.
Ist so ein kleines Gimmick, was du halt auch durchgehen hast lassen soll, weil es irgendwie ganz, ganz cooles Feature so für den Charakter war. Aber ja, ich habe halt nicht so viele Möglichkeiten, sie die ganze Zeit einzubinden, weil ähnlich wie bei Bowie, lass doch mal einen Typ, einen Borg oder sowas raufhauen, das Ding ist platt.
Weißt du? Aber Bowie ist halt wieder was anderes, weil Bowie kann sprechen, kann mit Kratzen kommunizieren. Und das ist eben halt auch eine Interaktion, die meistens zum Comic Relief dient.
Ja.
Mitunter. Und das ist halt was anderes als ein vom Spieler vorgesehenes Tier mit dabei zu haben. Die werden immer, wenn ihr eigene Pen-and-Paper-Runden spielt und mal explizit darauf achtet, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass diese tierischen Begleiter meistens eher in den Hintergrund geraten und weniger Erwähnung finden als intelligente Wesen, in Anführungsstrichen. Ja. Ja, die begleiten einen dann halt, deswegen Begleiter.
Genau. So, und dann kommt von Inabeast: Wie lange braucht Kolja durchschnittlich für die Nachbereitung? Also schneiden, Sounds einfügen and so on. Ist tatsächlich eine schwierige also die Frage zu beantworten ist relativ schwierig, weil es natürlich auch immer abhängig davon ist, wie lang das Rohmaterial sind. Die Sessions haben sich teilweise auch ein bisschen unterschieden, so von dem Aufwand. Ich glaube, 5 war bisher dann unsere größte. Ich glaube tatsächlich, weiß nicht, was ein großer Spoiler ist, aber ich glaube, das Rohmaterial von 6 ist auf einem ähnlichen Level fast. Könnte mir vorstellen, dass sie ein bisschen kürzer ist, weil da vielleicht mehr geschnitten werden muss und so weiter und so fort. Also es ist immer so, wie aktiv straightforward gehen wir in die Geschichte, wie gut werden wir nicht ganze Zeit abgelenkt von irgendwelchen Sachen außerhalb. Viele Faktoren. Aber grundsätzlich, mein erster Schritt ist halt immer, dass ich einmal komplett durch die gesamte Session gehe und Fabis Ton anpasse, weil er der Einzige ist, der mit dem Mikro abseits von uns sitzt und eine eigene Soundquelle hat in dem Sinne, so, weil wir, die anderen fungieren in meinem Kopf so als eine große Einheit. Mhm. So, der Sound wird dann meistens als zweites bearbeitet. Grundsätzlich kann man also sagen, okay, unsere Sessions vom Rohmaterial gehen manchmal so 7 Stunden, heißt, ich brauche mindestens 7 Stunden, um Fabis Ton anzupassen. Dann das Ganze nochmal auf 2 weitere Tonspuren. Das heißt, man kann das dann ungefähr doppeln oder dreifachen. Sind wir schon für die Grundbearbeitung so bei, ich sag mal, 25 Stunden circa, weiß ich nicht. Da ist noch gar nicht mit inbegriffen, dass ich vorher immer das Framing mache, dass alles halt wirklich ins Bild passt. Müsste ich jetzt ganz grob überlegen.
Ja, vorhin hast du gesagt, für eine Folge ungefähr 20 Stunden.
Ja.
Also, na, meistens hat eine Session 3 Folgen. Ja. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Also 5 hat halt deutlich länger gedauert als alles.
Wahrscheinlich irgendwas zwischen 50 und 70 Stunden für eine Session.
Würde
in der Nachbereitung.
Denken. Ja, es ist pervers viel Zeit. Tatsächlich.
Deswegen einfach weiter gucken, bitte. Das wäre großartig, dann lohnt sich diese Zeit.
Wäre wirklich schön.
Dankeschön.
Ja, aber es nimmt tatsächlich aktuell all meine Freizeit ein. Ich habe tatsächlich aktuell keine Freizeit, was für manche Menschen in meinem Umkreis manchmal so ein bisschen Leute abfuckt. Und ich verstehe das auch komplett, aber mein Herzblut für das Projekt irgendwie lässt gerade nichts anderes zu. Deswegen muss ich mich manchmal selbst ein bisschen stoppen. Aber da werde ich, glaube ich, nachher nochmal ganz kurz auf eine Sache eingehen. Ich muss mich vielleicht auch ein bisschen stoppen. So
manchmal. Jo.
So,
ja, manchmal ist es schon mal nötig. Ne?
Aber ja, es geht sehr, sehr viel Zeit rein. Also Fabi steckt unfassbar viel Zeit ins Writing und ich stecke alle Zeit, die ich aktuell habe, ins Editing. Deswegen umso mehr so viel Liebe einfach an euch, dass ihr das unterstützt, weil eure Kommentare, ob es im Chat ist oder bei YouTube, machen es halt wirklich wett und bestätigen uns, dass wir da auch was Cooles irgendwie gerade auf die Beine stellen und was
Cooles
braucht.
Ist so.
Yes. Luisa Little Life, welche Beziehungen zwischen NPCs oder PCs würdet ihr gerne sehen? Also Player Characters oder Non-Playable Characters?
Für mich persönlich ist es da noch ein bisschen zu früh zu urteilen dahingehend. Ich finde, Brom und Malek sind tatsächlich heiße Kandidaten. Ich fand es irgendwie sweet. Keine Ahnung. Fitz würde sie sicherlich in einem Intermezzo mit Kretze sehen. Das habe ich ja schon mehrmals betont. Kretze, wenn du da bist. Ne? Du weißt, wo du mich findest, Baby. Und ich habe mehrmals gelesen, dass sich eine Beziehung zwischen Vex und Magda gewünscht wird. Was ich großartig finde, aber das ist sehr, sehr unwahrscheinlich.
Ihr fucking Trolle.
Ich glaube, dafür ist es noch ein bisschen zu früh. Fragt uns noch mal am Ende des Arcs.
Ja,
genau. Also das finde ich, kann man sich bis dahin noch mal aufsparen, weil es kommt noch einiges, Freunde. Es kommt noch einiges.
Definitiv.
Ja.
Kann man, glaube ich, auch noch mal an der Stelle noch mal erwähnen. Wir haben es ab und zu mal am Rande erwähnt, aber wie gesagt, 5 Sessions haben wir jetzt gerade. Ende des Arcs würde dann demnach 10 Sessions glatt bedeuten.
Genau.
Also 30 Episoden, hoffentlich. Ich weiß nicht, ob immer 3 rauskommt. Bis jetzt hat es gut geklappt, deswegen Finger kreuzen. 30 Episoden plus vielleicht noch ein paar Side-Dinger. Ich hoffe, dass das auch nicht so stattfindet, weil es ist immer cooler, wenn alle da sind. Aber gucken wir mal. Dann von Elanira 03. Fäpschen, wie behältst du den Überblick in Kampfsituationen?
Übung und Erfahrung. Ich könnte das jetzt so stehen lassen, aber ich kann es auch noch weiter ausführen. Ich mache 25% meiner Kämpfe ohne Battlemap. Es ist nicht verkehrt, die Spieler bei der Organisation des Kampfes mit einzubeziehen. Beispielsweise macht Cindy bei uns den Initiative-Tracker mittlerweile.
Ja.
Jeder weiß, gegen wen und wie viele er kämpft. Außerdem hilft es, Gegnergruppen zusammenzufassen. Ich muss keine Einzelinitiative für 12 Draw mit gleichen Werten haben. Es schadet auch nicht, von Werten und einigen Wurfergebnissen abzuweichen, um das Pacing zu beeinflussen und den Kampf zu beschleunigen. Wenn NPCs gegeneinander kämpfen, muss das nicht ausgewürfelt werden. Ich als Spielleiter kann selbst entscheiden, welche Partei ich wie gewinnen sehen möchte und wie es für die Geschichte am besten passt. So wenig Würfelwürfe wie möglich, so viele wie nötig. Schau dich auch nicht drum, einige Kämpfe teils erzählerisch abzuhandeln. Ja, das ist vor allem gegen Massen von einfachen Gegnern, kann man das sehr schön machen.
Ja.
Da können sich sehr epische Erzählungen draus stricken. Vor allem, wenn man den Spielern dann mal sagt, erzähl mir doch mal, wie du jetzt die nächsten 3 niedermetzelst.
Ja.
So, das ist für die Spieler auch schön, mal zu das zu haben. Ne? Das weicht ein bisschen von dem ganzen Gewürfel ab. Man wird ja auch irgendwann müde, das zu erzählen, wie ein Spieler oder eine Spielerin dem nächsten Draw den Gar ausmacht. Irgendwann hat man keine Alliteration für Blutvergießen mehr.
Den Gar und Wall ausmacht.
Ja, den Gar und Wall ausmacht. Und deswegen, also Metaphern fürs Blutvergießen wollte ich sagen, nicht Alliteration. Alliteration sind was anderes. Ich habe in Deutsch nicht aufgepasst, es tut mir leid. Apropos Deutschkäuer.
Ja, ich wollte den gleichen Übergang gerade machen. Kasus fragt nämlich, wenn Deutsch die Standardsprache ist, wäre dann Plattdeutsch eine neue Sprache wie Underkommen, die Sprache des Unterreichs, oder auch nur ein Dialekt?
Ja, das wäre nur ein Dialekt. Die Sprache des Unterreichs oder Underkommen ist in unserer Welt elbisch rückwärts. Warum? Weil es kann. Nein, weil ich für mich festgelegt habe, dass die Draw im Unterreich die dominante Spezies sind und sich deswegen über Jahrtausende ihre Sprache als die Sprache der Unterreiche festgesetzt hat. Finde ich alles sehr schlüssig, was ich da tue, muss ich sagen. Ich beneiße mich mal wieder selbst.
Geil, ich beneiße dich auch.
Nice, ich beneiße dich.
Geil. Kannst du auch klatschen mit einer Hand?
Philipp, wir beneißen dich auch. Nice.
Nice.
Ihr seid auch nice.
Wir klatschen auch instinktiv irgendwie jetzt in eure Richtung und ich hoffe, ihr haut gerade mit voller Wucht gegen euren Monitor.
Wollen wir jetzt gehen? Das ist vielleicht unangenehm.
Okay, nee, wir bleiben jetzt hier. Wir machen es unangenehm.
Das ist echt unangenehm, so schweigend vor der Kamera zu sitzen. Leck mir am Arsch. Das war's für heute fürs Was wäre wenn. Schaut auch gerne bei Steady, bei Spotify, bei Apple Podcast, bei Amazon Music und so weiter und so fort vorbei. Abonniert uns auf YouTube, macht die Glocke an. Schreibt gerne einen Kommentar, was ihr vielleicht noch so für Formate sehen würdet und worüber ihr uns gerne sprechen hören würdet. Zum Beispiel auf unserem bei unseren variösen Podcasts auf Steady. Für alle Abonnenten dort. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Jetzt gehen wir in die Abmod mit Toni.
Bevor Fabi in die Abmod geht, wollte ich noch mal ganz kurz sagen, nehmt euch am 22.09. nichts vor, denn da haben wir nämlich ein One-Shot. Unser allererstes One-Shot-Abenteuer im Cyberpunk-Universum. Dullipunk. Wird richtig krass. Das war nämlich bis jetzt das aufwendigste Projekt, in dem ich mit Abstand jemals gesessen habe. Über 3 Stunden Dulli-Action. Neues Universum, neue Charakter, noch mehr Wahnsinn. Guckt unbedingt vorbei, 22.09. auf Twitch. Und, weil viele es gefragt haben, ja, es kommt als VOD, ganz gewohnt, am nächsten Tag dann auch auf YouTube.
Und auch auf der Podcast-Plattform.
Achso, und 18.30 Uhr, by the way, startet das Ganze. auch noch zu erwähnen. So, ne?
Ja, schön. Haben wir das auch gesagt.
Geil.
Aber das ist vollkommen bescheuert. Wer guckt sich denn so einen Scheiß an?
Drei Stunden? Über drei Stunden?
Alter. Nee, da geh ich lieber. Alter.
So nämlich.